Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Koro, Europas Nummer 1 für den Versand haltbarer Lebensmittel. Ihr findet dort eine Menge nachhaltig produzierter Produkte in Großpackungen, was zusätzlich auch noch Packungsmüll, also Verpackungsmüll, vermeidet.
Ja, wir befinden uns ja im Moment zum Beispiel im Lockdown. Stellt euch vor, ihr seid Prepper, ihr wollt euch auf den Weltuntergang vorbereiten, Corona forever. Und ihr habt im Garten einen eigenen Bunker gebaut, gegen Atomangriffe, Viren, alles Mögliche. Und ihr sitzt da unten und ihr habt keinen Bock mehr auf irgendwie Linsensuppe. Dann könnt ihr bei Koro einkaufen. Die Sachen sind super lange haltbar und ihr sitzt da unten und so gesund war noch kein Prepper. Gefriergetrocknete Erdbeeren, gefriergetrocknete Himbeeren, Kurkuma-Kapseln, kann man theoretisch auch als Zäpfchen nehmen, macht das Kacker dann. Gelb. Viel Spaß dabei. Koro.
Ich habe mir bei meiner ersten Bestellung tatsächlich einen Sack gefriergetrocknete Himbeeren, Süßkartoffelchips und Zimtwaffeln bestellt. Die Himbeeren sind ganz geil, die kann man so nebenbei wegsnacken. Naja, egal. Wenn ihr dort was bestellen wollt, dann benutzt noch den Code Alliteration. Ich wollte jetzt schon Alliteration im Arsch sagen, aber es ist einfach nur Alliteration. Damit bekommt ihr nämlich noch 5% Rabatt aufs gesamte Sortiment. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Alliteration am Arsch, präsentiert von Koro.
Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Also, was wirst du jetzt machen?
Charlie, bitte, bitte, lass mir die Haare. Ich tue alles dafür, was du
willst. Die Haare kommen runter, was da?
Ich blase dir einen, ja? Und wenn du willst, kannst du mich nachher auch in den Arsch ficken. Aber verlang nicht, dass ich mir die Haare abschneide, Charlie. Bitte, ach. Charlie, das darfst du nicht. Wie soll ich denn danach rumlaufen? Oh, bitte, tu mir das nicht an.
Mm-mm. Wenn du mich liebst, dann kommt der Putz runter.
Du weißt, dass ich dich liebe, Charlie. Und ich werde alles tun, was du verlangst. Bitte, bitte, bitte.
Hol meinen Schwanz raus und hör auf mit der Jammerei. Wenn du wüsstest, wie ich auf einer Frau mit Glatze stehe, würdest du mir den Gefallen tun. Ich ekle mich vor Haaren. Ich habe meine Frau mit nackter Fotze gestoßen. Seitdem träume ich davon. Unten ohne Haare und oben eine Glatze. Bei dem Gedanken könnte mir schon einer abgehen. Aber wenn ich das Gestrüpp auf deinem Kopf da sehe, wird er mir nicht mal steif. Das kommt runter. Oder es ist aus.
Nein, Charlie, nein. Bitte, bitte, das kann ich nicht.
Wenn du es nicht kannst, dann muss ich es dir eben machen.
Oh, wir haben ein neues Level von Absurdität erreicht.
Charlie, der Glatzenbumser, wie hieß das denn? Also ganz ehrlich, war das jetzt irgendwie Feine Platte, Feine Feige oder wie hieß dieser Film, Reinhard? Ich möchte es gerne erfahren.
Ich weiß es nicht, es wurde mir von Hörern zugeschickt und ich habe leider auch nicht mehr gerade parat, wer und wo. Es ist ein Ausschnitt, ich kann dir das Bildmaterial dazu noch zukommen lassen.
Ich bin mir nicht so sicher, Reinhard. Es ist wirklich in so vielerlei Betrachtung unter aller Würde. Wir können eigentlich froh sein, dass irgendwie, weiß ich nicht, die Emma-Zeitschrift uns noch nicht entdeckt hat. Wir würden allein dafür massakriert werden.
Ja, ach mein Gott, da muss man mit leben. Aber ist schön, ne? Ich fand den, also der hat direkt so Bilder im Kopf hervorgerufen. Das so.
Ja,
also,
aber keine guten. Allein diese Duckmäuserigkeit gegenüber dem blöden Charlie. Ja, Charlie, nein, komm, ich blase dir auch eins, aber ich will mir nicht die Haare abschneiden. Doch, ich habe ja gedacht, er redet von einer kurzen Frisur oder einem Bob oder so. Ich habe ja nicht gewusst, dass er von einer Glatze redet.
Ja, das ist Glatze. Also gerne oben, unten rum Glatze. Das ist ja auch der aber Grund, warum ich Glatze trage.
Das war doch trotzdem 60er,
ne?
70er, oder? Das war doch auf jeden Fall, ja, Reini, da bin ich mir 80er. Ganz sicher, dass das ja der Grund ist, warum du das so trägst.
Ja, Sonka stand irgendwann in der Tür und hat gesagt, da kommt ab oder es ist aus.
Oh Gott! Oh. Oh, wenn sie Glück gehabt hätte, hättest du jetzt noch Haare. Hör mal, kurze Frage.
Du Arsch. Ja?
Ich höre mich selbst.
Ach so. Ja, jetzt nicht mehr. Wir haben heute erschwerte Bedingungen, weil du ja aus deiner Wohnung geflohen bist, ne?
Geflogen klingt geflogen. So, als wäre ich vor, da ist das Sozialamt mich wie die Ritter rausgeräumt. So ist es nicht ganz. Ich bin in Köln, das ist jetzt wirklich kein Witz. Wir haben ja diese Woche deutschlandweiten Wintereinbruch gehabt und eine Woche bevor das passiert, hängt in meinem Aufzug in meinem Haus. Nächste Woche wird der Heizkessel getauscht. 5 Tage kein warmes Wasser und 5 Tage keine Heizung.
Ja, geil.
Und das ist natürlich so perfekt mit dem deutschen Wintereinbruch abgepasst gewesen, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, bevor wir hier festfrieren an der Couch, weil so geil ist das dann doch nicht mit einer Elektroheizung und kein warmes Wasser mehr haben für 5 Tage, sind wir an die Ostsee gefahren, wo wir ja immer hinfahren, wo du ja auch schon dabei warst.
Wo ihr diese kleine Ferienwohnung habt, dieses Einzimmer-Apartment.
Dieses Einzimmer-Apartment im Schloss Bielendorfer, genau. Und da habe ich den Wintereinbruch auf andere Art und Weise miterlebt, weil hier ist mehr Schnee als seit ungefähr 35 Jahren. Ich habe es schon gemessen, es sind etwa 2,5 Otto Höhe, also es ist ungefähr fast ein Meter. Ich messe alles nur in Otto-Einheiten. Er war so semi-begeistert, da hat man wieder gemerkt, wie unfassbar lebensunfähig dieser Mops ist. Das ist kein Scherz, er hat in seinem Leben noch nie höher Schnee gesehen als 10 Zentimeter. Und dann sind wir spazieren gegangen, hier so an der See lang, und da war wirklich ungefähr einen halben Meter Schneestand, also richtig frischer Pulverschnee. Und Otto sprang da rein, realisierte dann, dass das Schnee ist, und blieb einfach stehen. Und starrte mich, also es war nur der Kopf zu sehen und sein Schwänzchen. Der Rest war unter Schnee und er bewegte sich auch nicht mehr. Er starrte mich einfach nur dumm an, so im Sinne von, gut, wenn du mich jetzt hier nicht rausholst, sterbe ich jetzt. Dann bleibe ich einfach stehen und sterbe und gefriere mich selbst. Und dann hat er einfach gar nichts mehr gemacht. Eisgekühlter Mops, er hat einfach gar nichts mehr gemacht. Ich weiß nicht, was mit diesem Hund nicht stimmt. Normalerweise, weiß ich nicht, würde ja ein Hund da rausgehen
aber ich glaube, das ist auch für Ottos kleine Beinchen einfach zu hoch. Also da geht nichts mehr. Bei 2,5 Otto Schneehöhe ist da halt nicht mehr viel.
Es war nicht mehr viel, was er hätte machen können. Ich habe ihn dann heldenhaft gerettet, wie ich nun mal bin auch. Und jetzt geht es ihm wieder gut. Und das ist eigentlich ganz schön im Moment. Das ist so eine kalte, weißt du, wie meine Oma sagen würde, eine knackige Kälte ist da draußen. Eine richtig knackige Kälte. Ostwind. Es ist keine Sau hier. Wir sind gefühlt die Einzigen. Selbst die Anwohner gehen nicht aus dem Haus raus. Und zumindest so die ersten 2-3 Tage Schneesturm. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Also wir sind abends ins Bett gegangen. Da fing es leicht an zu schneien. Und am nächsten Tag war einfach die Welt weg. Also es war einfach alles weg. Das Fenster war voller Schnee. Der Balkon war bis zur Brüstung voll mit Schnee. Das ist schon extrem. Aber auf der anderen Seite, die deutschen Medien haben da ja eine Nummer draus gemacht.
Ja, Wahnsinn. Ein
Supervulkan,
ne?
In Berlin-Mitte ausgebrochen. Oh, ja, da habe ich dann auch gedacht, Leute, übertreibt es mal nicht. Ne? Ja, das, also, wie ist es denn in Ludwigshafen, Rheinland? Also, halt uns doch mal meteorologisch auf dem neuesten Stand.
Also teilweise konnte ich verstehen, dass hier und da Medien darüber berichtet haben, weil es mancherorts tatsächlich extrem war. Hier war es voll für den Arsch. Also wir haben hier auch Schnee, aber das sind, lassen mal 3 Zentimeter sein, wenn überhaupt. Gut geräumt. Und die gute BASF hält es hier in der Gegend ja auch immer so 2-3 Grad wärmer als im Rest von Rheinland-Pfalz.
Also, das ist wie, ach toll, wirklich. Wird auch gar nicht von Insekten gestört, weil die von den Dämpfen gekillt werden. Nee,
also Insekten sowieso nicht. Wir haben in allen Fenstern Fliegengitter drin. Sehr praktisch. Das ist immer so niedlich, wenn wir irgendwie mittags oder abends mal so ordentlich durchlüften, alle Fenster aufmachen, dann steht der Kater immer wie so ein Erdmännchen auf seinen Hinterpfoten und guckt aus dem Fenster raus.
Ach, wie süß.
Das ist wirklich
Kannst du denn selber den Kopf nicht aus dem Fenster stecken wegen diesen Fliegennetzen?
Die kann ich ja rausnehmen und dann kann ich auch meinen Kopf aus dem Fenster strecken, wenn ich denn möchte. Aber ich möchte das bei diesen Temperaturen gar nicht, weil kalt ist es hier auch, also wirklich so scheiße kalt. Ich war gestern einmal kurz einkaufen und auf dem Weg tat mein Gesicht weh. Durch den Wind, also es ist wirklich, wirklich, und das trotz meines Barts. Also es ist wirklich scheiße kalt.
Nackig kalt.
Es ist aber im Gegensatz zum Beispiel zum Ruhrgebiet noch angenehm. Also mein Bruder wohnt ja immer noch in Essen und der hat mir ein paar Bilder geschickt. Da geht gerade gar nichts mehr. Also irgendwie Straßenbahn und Busverkehr ist weitestgehend komplett eingestellt und die Post liefert nichts mehr aus, weil die mit ihren Autos und Fahrrädern nirgendwo durchkommen.
Ja, also ich fand die Berichterstattung dazu etwas übertrieben reißerisch. Also da wurde ja wirklich auf jedem Sender vor ungefähr 3-4 Tagen wurde ein Aufriss gemacht, als hätten sie irgendwie letzte Woche einen Metroiden entdeckt, der gerade auf die Welt zurast. Und jetzt hätten wir noch eine Woche bis zum Deep Impact. Das war dann so ein bisschen übertrieben, darüber zu berichten, dass Schnee kommt und dass es kalt wird, ist ja legitim. Was ich besonders lustig fand, Extra 3 hat einen Zusammenschnitt bei Facebook reingestellt. Einfach nur 1,5 Minuten Video, wo aus Reporter, weil jeder Fernsehsender leistet sich ja mittlerweile irgendwelchen armen Hayopais, die dann hingehen und irgendwo auf der, weiß nicht, der Domplatte stehen müssen, um zu erzählen, wie sich Schnee anfühlt. Und
Das frage ich mich bei manchen großen Medienhäusern, die haben ja auch alles, ne? Also was du gerade sagst, so irgendwelche, ne, Korrespondent in Berlin, in Köln, in sonst wo, aber auch so Auslandskorrespondenten, ist das immer noch so viel wie früher? Ist das, seitdem wir irgendwie vernetzter sind auf der ganzen Welt, nicht auch ein bisschen überholt, oder ist das sinnvoll, dass da jemand durchgehend lebt und irgendwie so die politische Lage vor Ort wirklich einschätzen kann?
Ja, das ist ja sowieso immer gequirlte Scheiße, das hat man doch jetzt bei Trump auch gemerkt, als da diese diese Inauguration von Biden war, dann hast du den Auslandskorrespondenten des ZDF, der ARD, der von Sat.1, die stehen alle nebeneinander auf so einem roten Teppich und im Hintergrund siehst du das aufgebaute Biden-Ding und die erzählen dir dann so Sachen wie, ja, da hinten hat sich jetzt der Vorhang bewegt, es wird gleich soweit sein, dann so 4 Stunden später, oh, da kommt der Wagen von Joe Biden. Nein, das ist nicht der Wagen von Joe Biden. Und denkst so, ey, wer braucht denn sowas? Kein Mensch braucht sowas.
Das ist ja so ein
generelles. Und noch weniger brauchst du Leute, die irgendwo stehen, die erklären, wie sich Regen anfühlt oder Wind oder Schnee oder sowas. Ich meine, das ist wie, also für Neugeborene vielleicht interessant, aber ich weiß schon, wie sich Schnee im Gesicht anfühlt. Ich brauche davon keinen für RTL, der mir das erklärt.
Aber diese, also das was du gerade beschreibst, diese Live-Berichterstattung ist ja so ein Problem an sich. Ne? Wenn du Live-Berichterstattung machst, es aber nichts zu berichten gibt und sich alles immer wieder, ja, also alle 2 Minuten wiederholt.
So, ja, wobei man jetzt sagen muss, bei Extra 3 hat das zusammengeschnitten, als es dann doch nicht so schlimm wurde in 90 von 100 Fällen, haben die Leute dann alle das Gleiche vor der Kamera gesagt. Das war wirklich nur ein Zusammenschnitt aus verschiedenen Außenreportern, die sagten, es ist nicht so schlimm wie erwartet. Und dann so, es ist nicht so schlimm gekommen wie erwartet. Jetzt ist es doch nicht so schlimm wie erwartet. Und denkst du, ja, das haben wir vorher schon gewusst, dass es wahrscheinlich nicht so schlimm kommt wie erwartet. Aber ihr wämst euch halt gerade alle einen ab, weil ihr mal nicht über Corona berichten müsst. Und deswegen fahrt ihr jetzt mit EB-Teams irgendwo auf einen, weiß ich nicht, auf einen kahlen Asten und sagt, hier ist es kalt. Das ist, ich verstehe, dass man sich das, warum guckt man sich das an? Warum zum Teufel?
Es passiert halt gerade nicht viel, ne? Das, also.
Nee,
also.
Natürlich, wieso auch was passieren? Der Lockdown ist verlängert worden gestern oder heute? Wann war das?
Keine Ahnung.
Gestern, glaube ich. Ne?
Da muss ich sagen, ich habe das mit viel, viel weniger Spannung, sagen wir mal, oder irgendwie Aufmerksamkeit verfolgt, als die Male zuvor, weil irgendwie also ich meine, mittlerweile kann das ja jeder Volldepp an 5 Fingern abzählen. Ne? Du siehst die tägliche Berichterstattung, was Neuinfektionen und Todesfälle und sonst was angeht und siehst, ja, ist immer noch scheiße. Wird wohl nicht, also ne, wird wohl verlängert werden. Also
aber wäre irgendwie lustig, wenn sie es einfach aufmachen würden, so sagen würden, so, ja, wir haben jetzt festgestellt, sterben immer noch eine Menge Leute und ist eigentlich immer noch scheiße vom Inzidenzwert, aber wir haben alle keinen Bock mehr. Ich brauche mal wieder einen Haarschnitt. Das Ehrlichste, was Angela Merkel je von der Kamera, also du weißt ja, ich bin ein bisschen Merkel-Fan geworden in den letzten Jahren, obwohl ich nie CDU-Wähler war, aber letztens wurde sie gefragt, warum sie denn ihre Haare so gut sind. Ne? Und da hat die original in die Kamera gesagt, naja, ich bin Berufspolitiker, ich habe natürlich jemanden, der meine Haare schneidet. Und ich dachte so, wow, okay, das, also natürlich war es ehrlich, auf der anderen Seite hätte da der falsche Bild-Zeitungsredakteur hingehört, dann hättest du aber am nächsten Tag 3 Sonderseiten zur Sonderstellung der Kanzlerin.
Ja.
Ich meine, ich fände es ja irgendwie auch ganz lustig, wenn alle Politiker, weißt du, wenn die Queen auf einmal so hart abgefuckt aussehen würde, so richtig so eine runtergebrannte Oma mit so einer, mit so einer rausgewachsenen Dauerwelle, Angela Merkel hätte, weiß ich, Peter Altmaier hätte ein Mini-Pli, so, weißt du, die ganze Politiker alle mit Vollbart. Christian Lindner würde man gar nicht mehr sehen können vor Haarwuchs. Das wäre schon ganz witzig.
Ja, finde ich auch witzig. Aber also mal ganz ehrlich, also so schlimm ist es ja nicht. Ne? Also es ist ja jetzt nicht diese ganze Lockdown-Geschichte, wir haben da lange nicht mehr drüber geredet und müssen wir auch nicht, weil es allen auf den Sack geht. Aber also wenn jetzt nicht gerade deine Existenz da dran hängt, ne, weil irgendwie dein Betrieb dicht macht oder du Solo-Selbstständiger bist, der nicht über die Runden kommt oder sonst was, ne, also solange du noch zu der glücklichen Gruppe gehörst, die damit jetzt in ihrem Alltag nicht so viele Probleme hat, ne, dann ist das schon Jammern auf hohem Niveau.
Also, ja, richtig, aber es sind nun mal sehr viele Menschen, deren Existenz davon bedroht ist. Wir reden ja jetzt nicht nur von ein paar gastronomischen Betrieben oder ein paar Einzelhandelshäusern, sondern wirklich von Millionen von Menschen, die davon bedroht
sind.
Das sind. Wenn es so ist, wie es bei uns, ja, es ist ja mal auf hohem Niveau. Ich muss allerdings auch offen zugeben, es geht mir langsam hart auf die Nüsse.
Ja, mir
also,
auch.
Also ich hätte echt wirklich hart Bock, mal auf ein Konzert zu gehen rein.
Ja, ich auch.
Ich hätte würde
auch
sogar mit dir zu deinen Schreikapellen würde ich hingehen. Weißt du, mir wäre es mittlerweile egal. Ich habe vorhin im Auto Incubus mit Wish You Were Here gehört, der Song, zu dem ich damals zu meinem ersten Pilztrip gehört habe, mit 16, 17. Und ich muss sagen, ich liebe diesen Song immer noch. Und ich saß im Auto, fuhr so die Landstraße lang, alles verschneit, keine Menschenseele da und habe gedacht, boah, wie gerne wäre ich jetzt auf dem Incubus-Konzert, weil sie einfach in der ersten Reihe abgehen.
Oh, also ich wäre auch gerne auf dem Konzert, ich wäre auch gerne mit Freunden irgendwo was essen und so. Ich wäre auch gerne im Kino oder würde einfach nur durch die Stadt bummeln und so weiter. Aber es ist jetzt nicht, also ich bin noch in der Lage.
Stadtbummel, das ist deine Welt. Also ne? Schön in den Parfümerie rein.
Aber,
mal gucken, also, was sich in den letzten Jahren da so ergeben hat auf dem Parfümmarkt.
Also natürlich gibt es eine Menge Leute, deren Existenz gerade bedroht ist, ne? Die wirklich harte Probleme haben, die am Limit sind, ne? Die irgendwie ihre Kinder zu Hause haben noch, ne? Und neben ihrem normalen Job noch Homeschooling zu machen. Aber jeder, der irgendwie, wie jetzt sagen wir mal, wie du und ich, im Grunde zu Hause sitzt und gut zurechtkommt, also wirklich leiden tun wir doch gerade nicht, oder? Also wir beide zumindest.
Nein, Rainer. Ja. Nein, relationell muss man das ja sowieso immer, also weißt du kannst ja, Leid verringert sich ja immer im Ansicht oder im Angesicht größeren Leids.
Ja. Ja.
Und selbst jetzt, ja, das kann man sowieso immer so schlecht sagen, ne?
Natürlich darf es einem auch schlecht
gehen. Die gerade zum Beispiel in dieser Wetterlage leiden, sind Obdachlose. Da
ja.
Vor ein paar Tagen einen Tweet gesehen, warum macht man nicht einfach die Hotels auf, die jetzt zu Hunderttausenden Hotelzimmer frei haben. Natürlich haben die Hotels keinen Bock darauf, Obdachlose zu beherbergen, weil ihnen die Gefahr, dass dann Schwerstalkoholiker oder Drogenabhängige ihnen die Zimmer kaputt machen, zu groß ist. Aber in so einem sozialen Gedanken, wie fändest du das? Wenn jetzt in Deutschland weit die bei so einer Frostlage, wie wir sie jetzt gerade haben, die Hotels für Obdachlose kostenlos öffnen würden.
Hm.
Schwierig, ne?
Ja, ist schwierig.
Habe ich auch schon drüber nachgedacht.
Ist schwierig. Also, ne, es sind alles so Fragen, die nicht so leicht zu beantworten sind. Ich hatte mit Nikolas mich auch letztens drüber unterhalten, dass ich es irgendwie ein bisschen, also irgendwie traurig und hart finde, dass wir es als Menschheit nicht hinbekommen, bei so einer globalen Katastrophe irgendwie mal alle an einem Strang zu ziehen und zu sehen, dass irgendwie alle ausreichend Impfstoff bekommen und ähnliches und das auch gemeinsam produzieren und so, dass da trotzdem halt Verträge bedarf und das eine Land liefert nicht in das andere Land und irgendwie 5 verschiedene Varianten werden entwickelt. Und ne, der eine spielt irgendwie gegen den anderen aus. Finde ich auch schwierig. Andererseits ist es aber auch unglaublich schwierig. Also ne, das sind so Wunschvorstellungen, die man hat. Ne? Also so ein bisschen die Föderation der Vereinigten Planeten, die alle gemeinsam gegen die Armut kämpfen. Ne? Ist halt nicht. Ne? Du kannst ja Leute auch nicht einfach enteignen. Und das wäre ja hier bei den, wenn du jetzt sagst, wir öffnen alle Hotels für die Obdachlosen, dann enteignest du ja ein Stück weit die Eigentümer der Hotels oder die Betreiber, weil du denen, also du schränkst sie in ihrer unternehmerischen Tätigkeit halt hart ein, ne?
Nee, die ist ja im Moment sowieso beendet, weil die Hotels nicht tätig sein können.
Ja,
man
natürlich.
Man müsste sie halt seitens des Staates müsste sie dafür entlohnen.
Ja.
Die Töpfe sind aber sowieso schon leer, nur weißt du, natürlich fallen jetzt die Leute über die Kante, denen es sowieso schon scheiße geht.
Ja, klar. Die Pandemie trifft gerade die Leute, denen es vorher schon scheiße ging, die trifft es jetzt nochmal deutlich mehr. Deshalb sage ich ja, also wir beide zum Beispiel haben nicht ansatzweise einen Grund zu meckern, obwohl ein Großteil unseres Jobs quasi weggebrochen ist, kommen wir trotzdem noch gut zurecht, weil wir halt die Möglichkeit haben, Alternativen, also ne, andere Sachen zu machen, wie zum Beispiel Podcasts zu machen oder irgendwie Livestreams oder so, wenn wir gerade nicht auf die Bühne kommen. Natürlich ist das was anderes, aber es hält uns irgendwie über Wasser. Ne? Wenn ihr jetzt
oder diese geilen Fetisch-Streams, die du immer machst,
ja,
wo du am Andreaskreuz mit dem roten Ball im Mund hängst,
ja, genau.
Und Wodka dich auspeitscht.
Genau die.
Ich habe da 20 Euro PayPal gespendet, damit sie dir eine Kerze in den Hintern schiebt und sie hat es nicht gemacht. Ich bin enttäuscht. Sie hat aber gesagt, sie wird es noch durchführen und wird mir dann einzelne Bilder davon schicken.
Ich freue mich darauf. Ich freue mich richtig darauf. Ja. Dann geht mir ein Licht auf. Haha. So.
Die hat geschrieben, ab 50 würde sie sogar so eine Domkerze nehmen, weißt du, so eine richtig große, weißt du, so ein Ding, so ein Dauerbrenner, der 24 Stunden brennen kann. Das wäre natürlich auch was.
Oh, das ja, ne? Nee, es gibt tatsächlich die sogenannten 3-Tage-Brenner. Ja, das ist die 3-Tage-Brenner. Klingt wie eine Geschlechtskrankheit, ist aber tatsächlich so eine Form von Kerze für den
Zwiebel. Ist das
Friedhof.
Eine Grabkerze? Sind
ja,
das
genau.
Grabkerzen?
Ja, das sind Grabkerzen.
Die roten Grabkerzen. Das sind 3-Tage-Brenner. Ich habe die früher
genau.
immer. Das war der einzige Zeitpunkt, wann ich als Kind auf den Friedhof gegangen bin, war immer, wenn, wie heißt es denn nochmal? Allerheiligen war?
Ja.
Allerheiligen war ja so ein bisschen so ein Rabatt-Halloween für Kinder meiner Generation. Halloween gab es nicht, also ist man halt zu Oma auf den Friedhof gegangen und hat da eine Kerze hingestellt. Und ich weiß noch, dass ich da ein paar sehr schöne Erinnerungen dran habe. Also nicht an den eigentlichen Zustand des, meistens sind wir zu Leuten gegangen, also Verwandten von mir, die gestorben sind, bevor ich überhaupt geboren war. Deswegen hatte ich keinen Bezug zu den Personen, die dort lagen. Aber ja. Ich habe so ein paar knackige Erinnerungen. Kennst du das, dass man so blitzartige Mini-Erinnerungen an seine Kindheit hat, die aber so scharf und so klar sind, als wäre es erst gestern gewesen. Und dann andere Sachen hast du ja komplett vergessen.
Ja.
Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich an Allerheiligen mal mit 7, 8, 9 Jahren war ich mit meiner Mama auf dem Friedhof und wir haben da eine Kerze hingestellt und dann waren ganz viele Menschen, die Kerzen hingestellt haben. Dann sind wir nach Hause gegangen und eigentlich war für mich schon Schlafenszeit. Aber dann lief Stirb langsam 2 im Fernsehen. Den habe ich dann mit meiner Mama geguckt. Oh, wie
weihnachtlich.
Das weiß ich. Ja, wie weihnachtlich. Ne? Einfach schön. Aber ich weiß noch, dass als John McClane sich durch das Dach des Flugzeugs katapultiert hat, ich gedacht habe, das ist einer der Momente, die ich immer erinnern werde. Erstens, weil ich einen Film ab 18 gucke und erst 9 bin. Zweitens, weil Mama eingeschlafen ist und ihr das nicht klar ist. Und drittens, weil es eben kalt draußen war und wir eine Kerze bei jemandem hingestellt haben, den ich gar nicht kannte. Ach schön. Und das weiß ich jetzt noch, 30 Jahre später.
Ich erinnere mich da auch immer schön dran. Also ich war auch immer mit meiner Mutti auf dem Friedhof, gelegentlich als Messdiener, wenn Messe auf dem Friedhof war, was an Allerheiligen ja durchaus mal passiert. Und was das Ganze in ein leicht schräges Licht rückt, was du vielleicht auch vergessen hast, das ist mein fucking Geburtstag.
Ach ja, stimmt. Hat deine Mutti immer gesagt, komm, dann gehen wir jetzt schon mal auf den Friedhof.
Ja, genau.
Schon mal ein paar Stück Kerzen nehmen.
Warte, und nachher gibt's noch einen Sahnewindbeutel. Ich war auf dem Friedhof. Lampen zählen. Ja, ich fand immer diese offenen Feuerschalen am schönsten.
Oh, die offenen Feuerschalen, das fand ich auch immer toll. Aber das hatten immer nur andere Leute, die aus Aluminium mit diesem Holzdocht in der Mitte, ne?
Ja, genau. Wir hatten immer diese roten kleinen Laternchen, die dann immer an alle, also wo meine Mutter so eine Woche vor Allerheiligen nervös wurde, mein ältester Bruder, die aus dem Keller kramen musste und meine Mutter dann durchgezählt hat, ob denn für alle Leichen unserer Verwandten auch genug Kerzen da sind.
Ja, so für, den man am wenigsten mochte, ja, dem wurde nichts mehr hingestellt.
Ja, es muss ja irgendwie, ich habe ja häufig gesagt, ich habe dabei so ein bisschen Mathe gelernt, ne? Und da war es auch immer so, dass jeder ja gleich viele Kerzen brauchte. Das heißt, es musste durch die Anzahl der verstorbenen Verwandten teilbar sein. Wenn nicht, wurden neue Lampen gekauft.
Wenn einer neu verstorben ist, hat man sich geärgert, weil dann die Lampen nicht mehr hinkamen?
Ja.
Ach, die Remforts, eine Familie voller Herz.
Schön,
ich hatte einige Verwandte, die ich, glaube ich, gerne kennengelernt hätte. Zum Beispiel ist eine Woche nach meiner Geburt ist ein Bruder, nee, der Schwager meiner Großeltern oder keine Ahnung, halt der Ehemann der Schwester meiner Oma gestorben, relativ früh, der war so Mitte, Ende 60, hatte Parkinson. Habe ich dir von dem mal erzählt, wo der Keller gesegnet werden musste?
Nein.
Die beste Keller. Story überhaupt. Ja, der hatte eine Ehefrau. Das war die Schwester meiner Oma und die war eine richtig blöde Kuh. Das muss man einfach mal sagen. Die hat mich als Kind mal am Rhein geohrfeigt. Ich war 7 Jahre alt und habe einen Stein in den Rhein geworfen. Da hat sie mich geohrfeigt mit den Worten, falls du einen Fisch getroffen hast.
Okay, ja, dann hätten wir Mittagessen.
Ja, die war einfach nicht cool. Also die war wirklich bis zum Ende eine böse, verwitterte Alte. Und keine Ahnung, ob sie den Eulen nicht rangelassen hat oder so. Jedenfalls hieß es, als er dann ziemlich früh den Arsch zusammengekniffen hat. Gott sei Dank, der hat Glück gehabt. Dann spart er sich das Alter mit der Eulen. Und da habe ich auch gedacht, herzlichen Glückwunsch. Und es gibt die schöne Sage, dass es in seinem Keller eine nicht unbeachtliche Sammlung an Schmuddelfilmen der 60er und 70er Jahre auf Super 8 gab.
Und The Harry Adventures.
Ich nenne ihn jetzt einfach mal Opa Johann. Er hieß nicht Opa Johann, aber Opa Johann hatte ein Hauptproblem, das ist wirklich wahr, das finde ich bis heute, das wollte ich immer mal auf der Bühne erzählen, aber ich glaube, die Leute würden nicht lachen, sondern würden eher irgendwie Mitleid haben, was aber Quatsch ist, weil ich glaube, er war auch ein Arsch, er war mit einer Arschfrau verheiratet und ist halt schon ewig tot. Jedenfalls hatte Opa Johann Parkinson und mein Vater musste als junger Mann immer so als 16, 17-Jähriger in den Keller gehen und Opa Johann den Super 8-Projektor einstellen, weil er die Filme nicht mehr reingeflattert bekommen hat, sich einzuschleudern.
Das ist schön. Dann hörst du erst das Klackern von dem Super 8-Film und irgendwann ist der Film durch, aber das Klackern hört nicht auf.
Oh Gott. Und mein Vater erzählt das heute noch, wie er immer in diesen Keller musste. Und musste dann immer irgendwie einen Film raussuchen, durfte aber nicht gucken, was für ein Film das ist. Und dann musste er den Film in den Super 8-Projektor einlegen. Dann hat Opa Johann immer gesagt, du gehst jetzt mal schön wieder hoch. Und als Opa Johann dann den Arsch zusammengekniffen hat, eine Woche nach meiner Geburt, da musste ein Priester kommen, beauftragt von seiner kutschigen Ehefrau und musste den Keller segnen.
Ich kann mir das wirklich vorstellen, wie der so mit Weihwasser da durchgeht, überall so Weihwasser hinspritzen, dann so sagt so, so, wir sind jetzt fertig. Diese Filme da, brauchen Sie die noch? Ich würde die entsorgen.
Ich würde sie konfiszieren und zu Kosten der katholischen Kirche werde ich all diese Filme zerstören.
Ach, wie traurig.
Ja, aber ist auch lustig. Stell dir vor, dass du so ein Sausack warst, dass einer nach deinem Tod den Keller segnen muss. Reini, solltest du vor mir gehen, lasse ich auch deine ganze Foto sehen. Genau, ohne Grund, Turm. Einfach so.
Der Turm an sich ist ja schon ein Phallus-Symbol, ne?
Genau, da lasse ich einen kommen, aber irgendwann so ein ganz, so koptische Christen oder so, irgendwas ganz Skurriles, so, irgend so ein seltsamer, so ein orthodoxer katholischer Priester oder so.
Orthodoxe Fundamentalisten oder so, wobei die müssen ja nicht orthodox sein. Hauptsache Fundamentalisten.
Harte Fundamentalisten kommen und müssen den Remford Tower neu komplett in Weihwasser eintauchen, damit das alles wieder gut wird.
Apropos, Gott
hab seine Seele selig.
Apropos, hab seine Seele gnädig. Weißt du, was ich gerade gelesen habe, wer gestorben ist?
Christopher Plummer ist tot, das ist sehr schade.
Und Larry Flint.
Larry Flint ist heute gestorben, der alte Bumsonkel, ja. Der erste, der einen Pinkshot in einer amerikanischen Zeitschrift gezeigt hat. Weißt du, was ein Pinkshot ist?
Nein. Das ist es das, wonach es klingt?
Ein untenrum. Ja, ja, es ist das, wonach es klingt. Ah. Es hat nichts mit Panther zu tun, sagen wir es mal so. Es gibt einen wundervollen Film vom leider verstorbenen Milos Forman aus dem Jahr 1998, The People vs. Larry Flint, mit Woody Harrelson in der Hauptrolle. Du hast ihn natürlich wieder nicht
natürlich
gesehen.
Nicht.
Natürlich nicht. Courtney Love spielt seine erste Ehefrau, Morticia Flint, die dann an Heroin stirbt. Ja, und das Interessante ist, dass Courtney, das ist mit Abstand die beste Rolle, die Courtney Love je gespielt hat. Und irgendwie spielt sie auch ein bisschen sich selbst, nämlich eine total abgefuckte, drogensüchtige, sexgeile Alte, die dann aber im Gegensatz zur originalen Courtney Love irgendwann plötzlich an HIV stirbt. Und der Film ist extrem empfehlenswert. Der ist in Europa nie so gelaufen, weil Larry Flint, der eigentlich keine, wie soll man sagen, hat keine Bekanntheit in Deutschland. Aber der Film ist erzählt halt seine Lebensgeschichte nach, wie er so vom kleinen, schmierigen Stripclub-Besitzer. Ja, ja, was guckst du gerade?
Ich habe gerade mal in der Wikipedia geguckt. Der war 5-mal verheiratet, Larry Flint.
Ja, ja.
Die ersten 3 Ehen endeten durch Scheidung. Ab 1976 bis zu ihrem Tod, weil sie mit Althea Flint, geborene Leisure, verheiratet.
Das ist die an HIV gestorben ist.
Genau, sie zog sich später eine HIV-Infektion zu und die ist nicht an der HIV-Infektion gestorben, sondern sie ertrank 1987 in der Badewanne in ihrer Villa in Los Angeles.
Ja, kann so passieren. Larry Flint saß im Rollstuhl, weil er angeschossen worden ist damals.
Er hatte 5 Kinder.
Ja, das ist
eine davon ist beim Autounfall gestorben und die Tochter Tonya Flint Vega wurde von Flint enterbt, nachdem sie bekennende Pornografiegegnerin geworden war.
Verdammt, du bekommst mein Geld nicht. Oh, du Gott. Darfst mir nicht den Projektor fertig machen im Keller. Das ist ja Larry King, der vor 2 Wochen gestorben ist, war, glaube ich, sogar 7 oder 8-mal verheiratet und sogar 2-mal mit der gleichen Frau. Das finde ich immer spannend. Wahnsinn. Richard Burton und Elizabeth Taylor waren auch 2 oder 3-mal verheiratet. Das finde ich immer krass, wenn du jemanden geheiratet hast, dich scheiden lässt und danach sagst, ach, weißt du was, wir heiraten wieder. Das finde ich schon, also das ist auch nie gut ausgegangen bei den meisten Leuten. Also die zweite Ehe hat dann auch nie gehalten.
Da fragt man sich dann auch so, warum nochmal? Also, ne?
Ich weiß auch nicht. Also sollte ich mich jemals scheiden lassen, dann würde ich maximal noch einmal heiraten. Maximal, eher gar nicht mehr. Also ich finde dieses, dadurch wird es auch seltsam, wenn Leute das 6., 7., 8. Mal heiraten. Da verliert doch auch, also man muss ja, ich weiß, dass du kein Romantiker bist, aber man muss ja den Wert dieses Gelübdes an jemand anderen nicht dadurch schmälern, dass man es so bei jeder zweiten Bumsbeziehung macht. Also man muss nicht 7-mal heiraten, weißt du?
Ich sag mal so, du wirst dich nie scheiden lassen und du wirst nie geschieden. Ich kenne deine Frau, wenn dann durch Tod.
Und dann kommt der koptische Priester und der darf dann alles segnen.
Ich kann mir richtig vorstellen, wie deine Frau dann so guckt und sagt so, ja, passiert.
Er ist tot, schade, schade, Panade. Und nun lasse ich es mir gut gehen mit Ramon, meinem Golflehrer.
Ah,
Nein, ja, dieses von der Frau, also Larry Flint, sehr empfehlenswerter Film, wenn ihr den mal sehen könnt. Ich weiß nicht, ob der auf den klassischen Streaming-Plattformen abrufbar ist. Ist einer der schönsten Filme, die ich so aus den 90er Jahren kenne. Gut gealtert und der erzählt, ohne sonderlich explizit zu sein, weil es nun mal ein amerikanischer Ab-16-Film ist, das heißt, es gibt höchstens mal ein paar Boobies zu sehen, es wird wenig gebumst, erzählt er von diesen geilen, also Flint war dahingehend ein geiler Typ, dass der halt so unfassbar kompromisslos war. Der hat unglaublich viele Prozesse geführt, hat auch damals vor 2-3 Jahren noch 10 Millionen Dollar Belohnung ausgesetzt für einen Beweis oder beziehungsweise für eine Art Beweis, der zu Trumps Impeachment führen würde, weil er auch Trump verachtet hat und auch Nixon verachtet hat und Reagan verachtet hat. Also alle konservativen, weißen, alten Männer waren ihm immer zuwider. Und der hat unglaublich geile Gerichtsprozesse, die auch in dem Film sehr viel vorkommen. Dann hat er sich zum Beispiel, ist er in so einem Vietnam-Outfit in den Saal reingerollt oder gefesselt und so. Also er hat auf jeden Fall richtig Bambule gemacht und er war halt unfassbar reich, weil der Hustler im Gegensatz zum Playboy und Penthouse bis heute sich noch einigermaßen verkauft. Der Playboy ist ja vor 2 oder 3 Jahren mal auf die geniale Idee gekommen.
Die entsprechenden Bilder rauszulassen, ne?
Die entsprechenden Bilder rauszunehmen. Offensichtlich haben sie da einen ganz besonders klugen Chefredakteur gehabt, der gedacht hat, das wäre doch jetzt mal eine wirklich gute Idee, wenn wir unser einen USP, nämlich dass wir Hupen zeigen von irgendwelchen deutschen oder englischen Prominenten, wenn wir das mal weglassen würden und die ziehen nur noch Bikinis an, als wären wir die fucking Sports Illustrated. Wie kann man denn sein eigenes Konzept dermaßen falsch verstehen? Also ich habe den Playboy nie gelesen, interessiert mich nicht, ist auch jetzt nicht meine Altersklasse, aber
es ist irgendwann
das
egal,
ganze Magazin basierte nun mal drauf, dass da nackte Frauen drin sind. Ja, du kannst doch nicht dann sagen, ja, jetzt nicht mehr. Du kannst auch in Jagd, in Hund sollten zumindest irgendwelche Sachen über Jagd drin sein, auch Hunde wahrscheinlich.
Irgendwann war es einfach nur die Marke. Ich glaube, das Ding hat sich nicht mehr gehalten.
Ja,
das also, kann gut sein. Weil halt Internet, ne, the Internet is for porn und hat das Ganze halt kaputt gemacht. Ne? Also ich glaube, da haben sich diese Hefte nicht mehr gehalten. Ich müsste mal gucken, ich habe mal einen der ehemaligen Herausgeber vom Penthouse war es, glaube ich, kennengelernt.
War das so ein schmieriger Typ in so einem, weiß ich nicht, so einem Popeye-Bademantel oder
nee, eigentlich
eher so
jemand,
Geschäftsmann?
Nee, so eher so Geschäftsmann, aber auch so eigentlich ein ganz cooler Typ, so ein bisschen älter als wir, nicht viel.
Oh.
Der hat das mal eine Zeit lang gemacht, ja.
Ja, mein Gott, jeder soll sich ausziehen, wie er will. Ich bin heute eher über eine andere Schlagzeile, beziehungsweise gestern darüber gestolpert, weil es mich etwas bedrückt gemacht hat. Sagt dir der Name Kasia Lehnhardt etwas?
Nee, gar nichts.
Sagt dir natürlich wieder gar nichts, ne? Ist eine junge Dame, die mit einem deutschen Nationalspieler zusammen war, Jerome Boateng, der Bruder von Prince Boateng.
Ja.
Ja, ja, Fußball, ja, Nationalspieler, was glaubst du, Schach?
Ja, weiß ich nicht. Also du hast nur gesagt, Nationalspieler, davon gibt es so viel.
Ja, aber in Deutschland gibt es da wirklich eigentlich nur eine Nationalmannschaft. Die Mannschaft, wie wir es auch gefranchised nennen, die Deutschen. Die Mannschaft. Jedenfalls, natürlich gibt es auch andere Nationalmannschaften, aber jedenfalls war die mit Jerome Boateng zusammen. Die haben sich vor Frauen und Fußball. Jedenfalls, nein, ich mache nur Spaß. Frauenfußball finde ich übrigens sehr gut. Ich habe ja letztens Nadine Angerer kennengelernt. Oh, Reini, hast du wieder das Geräusch gemacht?
Nein.
Ich habe Nadine Angerer bei Stars gegen Krebs kennengelernt und ich war schockverliebt. Das ist eine so coole Sau. Die ist so lustig gewesen. Nadine Angerer war die deutsche Nationaltorwärtin, sehr lange Zeit. Fitnesstechnisch ein Tier, auch so ein richtiger, einfach so eine robuste Frau. Ne? Also richtig so eine, wo du weißt, die fängt den Ball auch mit dem Gesicht notfalls. So ein bisschen so ein Olli Kahn als Frau-Typ, so von der Art her, weißt du, von der Härte her. Aber dann wiederum auch so Mädchen und total herzlich und total menschlich und warm und so. Was man wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob man das Olli Kahn sagen kann. Oder Nadine Angerer, ich war sofort Fan. Und ich fand die auch bei den Frauen bei dieser Show so super, weil die da so rausfiel. Die anderen waren alles so sehr, sehr feminin und sehr auf dieses Tanzen und so bedacht. Und die war von vornherein, ich kann überhaupt nicht tanzen und scheiß drauf und hat sich halt die ganze Zeit kaputt gelacht darüber. Und das fand ich sehr, sehr sympathisch. Aber das wollte ich gar nicht erzählen. Nee. Ich wollte von Kasia Lehnhardt erzählen, Reini.
Sagt mir gar nichts.
Das ist eine eher... Also,
Spielerfrau. Von Beruf oder?
Spieler, zusammengefasst, Spielerfrau von Beruf, mit 17 Jahren mal bei Germany's Next Topmodel gewesen, dann in den folgenden 8 Jahren das Gesicht und den Körper so stark modifiziert, dass man ein Bild zwischen ihr von 25 und ein Bild von ihr mit 17, kann ich dir mal schicken, das ist nicht mehr, also es ist wie bei Ariana Grande, wo du so denkst, das ist einfach gar nicht mehr die gleiche Person. Die hat es geschafft, sich durch Operationen einfach zu einem komplett anderen Menschen zu machen.
Wie hieß sie?
Aber das sei ja Kasia Lehnhardt, gib das mal ein, Germany's Next Topmodel dazu, dann siehst du ein Vergleichsbild. Jetzt muss man aber vorwegschicken, die arme Frau hat sich gestern das Leben genommen. Und deswegen machen wir uns da jetzt auch nicht drüber lustig, sondern ich wollte mit dir über was anderes reden. Was mich daran so erschüttert hat, ich kann mit Spielerfrauen und den Befindlichkeiten von Spielerfrauen, und das ist auch so ein Instagram-Sternchen gewesen und hat irgendwelche Drinks verkauft und was weiß ich, am Ende des Tages völlig uninteressant und mir tut es eher um die Seele dieser jungen Frau leid, weil das, was dort passiert ist, ist, dass sie sich vor 2, 3 Wochen von Jerome Boateng getrennt hat und dann gab es irgendeine Art von Trennungsstreit, aber jetzt, naja, also sie sagte was, er sagte was, sie sagte was, er sagte was und dann haben sich die Massenmedien, besonders die Boulevardmedien wie die Bild-Zeitung und der Express und so auf Kasia Lehnhardt gestürzt und haben jeden Tag Berichte über diese junge Frau gebracht, im Sinne von, jetzt packt ihre beste Freundin aus, das große Geheimnis, bla bla bla. Mhm. Ne? Und dann ist der Druck durch diese öffentliche Ächtung, weil sie nun mal ja auch Bundesliga-Star, hat ja sehr viele Anhänger, ne, dass dann Bayern-Fans ihr geschrieben haben und sie soll sich umbringen und so. Und dann hat sie es gemacht und hat sich das Leben genommen.
Krass.
Und anstatt, dass die rückgratlosen Würmer, die bei der Bild-Zeitung rumkrauchen, in dem Urschlamm des journalistischen Drecks, in dem sie sich befinden, einfach mal die Fresse halten und vielleicht über den Tod dieser jungen Frau nicht die nächsten 6 Artikel machen, mit denen sie dann Clickbait betreiben können, haben sie wirklich noch die Frechheit, das dann auch nochmal journalistisch auszuschlachten und darüber zu berichten, ne, dass sie sich das Leben genommen hat. Und es scheint dort keinerlei moralisches Korrektiv oder nicht mal mehr sowas wie eine moralische, also nicht mal so Restmoral zu geben, dass man begreift, dass man an diesem Tod nun mal große Mitschuld trägt.
Ich glaube, also ich glaube, diese Verantwortung von Journalisten, wenn man das so mal nennen möchte, oder die Verantwortung des Journalismus gegenüber Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, war schon immer nicht besonders ausgeprägt. Und ich glaube, heutzutage ist es noch schlimmer, als es noch vor 10 oder 20 Jahren war. Also ich glaube, dass diese Nähe, die ja simuliert ist von in der Öffentlichkeit stehenden Personen, so wie von dir zum Beispiel ja auch, wobei das bei dir halt, du bist ja tatsächlich ein Stück weit nahbar, zum Beispiel hier in diesem Podcast oder wenn du streamst, aber du hast auch eine Linie, wo halt dein Privatleben ist, wo halt Ende ist. Ne? Aber ich glaube, je mehr du in der Öffentlichkeit stehst, desto schwieriger wird das, diese Grenze halt zu halten, weil halt Leute immer mehr nachbohren. Und in der heutigen Zeit, durch dieses ganze immer präsent sein in Social Media und sonstigen, ist es immer schwerer geworden, diese Grenze zu ziehen.
Es gibt diesen alten Satz, wer sich in Gefahr begibt, der kommt darin um, ne? Oder wer mit dem Feuer spielt, verbrennt sich. Das stimmt, aber und deswegen habe ich zum Beispiel auch meine ganz bewussten Nein-Entscheidungen, also Nein zum Boulevard, Nein, ich würde niemals mit der Bild-Zeitung oder niemals würde ich die in mein Leben lassen, möchte ich auch nicht. Diese jungen Frauen, die aber in diesem Kosmos stattfinden, so Spielerfrauen, Instagrammerinnen, Influencerinnen und so, über die habe ich eine recht deutliche Meinung, also ich finde ganz vieles ganz fürchterlich, was die machen, die begeben sich in dieses Fahrwasser dieser Boulevardmedien, weil das der Kosmos ist, in dem sie stattfinden müssen oder können, um irgendeine Art von Relevanz zu haben. Und weil sie noch so jung und unerfahren sind und teilweise vielleicht auch ungebildet in der Hinsicht, begreifen sie nicht, wie schnell sich das gegen sie wenden kann. Ich habe von dem Mädel davor noch nie irgendwas gehört, die war halt die Freundin von 2 Fußballern.
Ich hab bis jetzt noch nichts von der gehört.
Millionen andere. Ja, aber das Schlimme ist, weißt du, jemand bringt sich dann um, dann gibt es noch eine Notiz dazu, hat sich das Leben genommen, die war 25, hat einen kleinen Sohn. Ich finde das ganz, ganz, ganz schrecklich. Aber es ist immer wieder, der Witz ist, du kannst dich aus manchen Bereichen der Boulevardmedien, selbst wenn du dich komplett darüber fernhältst, machen sie einfach was draus. Jetzt bei mir bei Stars gegen Krebs zum Beispiel gab es, ich war in der Bild-Zeitung damit, die Tragödie des Comedy-Stars oder echt? So, wo es dann um den Tod meiner Mutter ging, ungefragt. Ne? Einfach ungefragt. Die rufen mich nicht an und sagen, dürfen wir darüber schreiben? Weil ich es im Fernsehen erzählt habe, dürfen sie zumindest das, was ich im Fernsehen erzählt habe, dort zweitverwursten. Und den geilsten Artikel, den ich gesehen habe, das war in ich weiß nicht, ob es die Frau Spiefel oder ich weiß nicht genau mehr, das geheime Doppelleben des Bastian Bielendorfer. Und ich habe schon gedacht, was? Oh, bin ich heimlich Thai-Hure? Habe ich irgendwas verpasst? Bin ich drogensüchtig und wusste es selber nicht? Und dann liest du so eine Überschrift und in dem Artikel ging es dann ganz simpel darum, dass ich halt auf der einen Seite den Tod meiner Mutter ertragen musste oder das Sterben meiner Mutter ertragen musste und auf der anderen Seite abends auf die Bühne gehen musste. Das war das Doppelleben, was dort so insistiert wurde. Aber ich fand trotzdem ich finde einfach, dass das, diese Art von Schlagzeilenmacherei finde ich einfach fürchterlich. Ne? Und es ist, also was da jetzt mit diesem Mädchen passiert ist, so, ich kenne die nicht, ich habe keinen Bezug zu der. Aber die Betreffenden, die über die geschrieben haben in den letzten 2 Wochen und die, sagen wir mal, das Feuer der Medien noch befeuert haben, sollten sich mal wirklich ganz, ganz, ganz groß in Bescheidenheit und auch in Demut üben, weil sie zumindest ein paar Tropfen Blut mit an den Händen haben von dem Selbstmord dieses armen Mädchens. Das ist schon echt bitter, finde ich.
Ja, tatsächlich. Ich habe gerade mal den Wikipedia-Artikel von der aufgemacht und der ist zur Löschung vorgeschlagen wegen Irrelevanz.
Ja.
Das ist schon hart.
Gibt ihr vielleicht auch einfach gar nicht so, also ist einfach eine hübsche Frau gewesen, die mit 17 in die Medien geraten ist, dann in den klassischen Zirkel von ich lerne einen Fußballer oder mit 16, krass, ich lerne einen Fußballer. Deswegen bin ich auch bei dieser ganzen Germany's Next Topmodel-Sache, da werden junge Mädchen in eine Position gebracht, in der sie mit 90%iger Wahrscheinlichkeit nicht umgehen können. Öffentlichkeit, Bekanntheit, dann dieser Druck, gefallen zu müssen, dann dieses seltsame Topmodel-Regime, was da aufgebaut wird, also diese Vermittlung, du kannst hier ein totaler Star werden. Also bis auf Lena Gerke, die jetzt immer so gelangweilt irgendwelche Nahrungsergänzungsprodukte bei ProSieben anmoderiert, kann ich mich an keinen Star erinnern, der da heraus hervorgegangen ist, so ist und auch kein internationales Topmodel.
Das ist der gleiche wie die x-te Staffel von Deutschland sucht den Superstar oder das Supertalent. Du, weiß nicht, es gibt auch diese komische Show mit diesen, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, wo die Jury so umgedreht sitzt und dann auf so einen Knopf drücken kann, um sich umzudrehen.
The Voice. The Voice macht mich, also Voice macht mich hart aggressiv. Ich kann das nicht.
Ich kann
gucken,
den ganzen Scheiß, also
weil
ich habe mit Fernsehen auch abgeschlossen.
ich habe mit Fernsehen abgeschlossen.
Ja, also ich habe das letzte Mal, dass ich Fernsehen geguckt habe, war tatsächlich die Show, die, also das eine oder die einzige Situation, wo ich mal den Fernseher wirklich anschalte, sind die Situationen, wo du irgendwie in irgendeiner Talkshow sitzt oder so, weil ich denke so, oh ja, kannst du dir mal angucken. Sonst gucke ich mit meiner Frau halt die Nachrichten. Ansonsten geht mir Fernsehen am Arsch vorbei. Also alles, was ich irgendwie von Fernsehproduktionen mir in irgendeiner Form angucke, sind Sachen, wo das Fernsehen tatsächlich die Zweitverwertung ist. Also zum Beispiel die ganzen Sachen, die irgendwie von Funk produziert, also für YouTube produziert werden, die dann auch in der Mediathek von ARD, ZDF und sonst was laufen, die dort aber eigentlich tatsächlich eher die Zweitverwertung sind. Dieses komplette Konstrukt Fernsehen ist für mich einfach nur so abartig, also irrelevant und scheiße. das Schlimme ist, es hat ja immer noch eine große, breite Reichweite. Ne? Also wenn irgendwie sich wieder irgendwelche Z-Promis in den Dschungel setzen und Maden fressen, ne, ist es trotzdem irgendwie Gesprächsthema und ich verstehe nicht, warum. Warum? Also wieso tun sich Menschen das an? Also ich konnte, also früher, als ich jung war, habe ich auch noch viel Fernsehen geguckt. Ne? Den ganzen
Brot
Scheiß
und
auch noch
Spiele,
mitgemacht, weil es nichts anderes gab. Ja, Brot und Spiele, gut und schön, aber es gibt gutes Brot mittlerweile.
Es gibt gutes Spiele, es gibt gutes Brot. Ihr müsst es nicht mehr fressen.
Ja.
Ich verstehe es, aber es gibt halt viele Menschen, die immer noch keinen Zugang oder keinen großen Zugang zu Streaming, Internet. Mein Gott, mein Vater guckt auch jeden Abend, keine Ahnung, Einsatz Hafenkante oder den neuen Amsterdam-Krimi oder irgend so ein Shit. Weißt du, und dann, das ist halt sein, der setzt sich halt nicht abends hin und streamt auf Netflix oder guckt sich bei YouTube eine geile, weiß ich nicht, John Oliver an oder so. Mein Vater ist 72 Jahre alt, der guckt halt Fernsehen. So, ne, und der ist mit Fernsehen aufgewachsen und das ist halt Teil seiner DNA. Und der wird seine Gewohnheit auch nicht mehr ändern. Interessant wird das Fernsehen in 100 Jahren sein. Weil ein paar Fernsehgeflogenheiten oder das, was das Fernsehen heute noch hat, werden verschwinden müssen. um konkurrieren zu können mit dauerabrufbaren Netflix, Amazon Prime, sonst was. Allein dieses, was in unserer Kindheit ja noch das Besondere war, dass du in der, keine Ahnung, wer Whitney Houston bei Wetten, dass gesungen hat, bist du wie ein Geisteskranker auf Toilette gerannt, damit du die nächste Wette nicht verpasst, weil du wusstest, dass wenn du zu spät zurückkommst, dann siehst du es nicht mehr. Maximal erzählen dir am nächsten Tag auf dem Schulhof die Leute, wie die Wette war. Aber es gibt keine Möglichkeit mehr zurückzuspulen. Es gibt keine Möglichkeit, das nochmal zu sehen. Ja, und das ist ja in Zeiten Internet einfach komplett verloren gegangen.
Das war eine Zeit, als Fernsehshows aufgezeichnet wurden, als irgendwie der Papa den Videorekorder noch angeworfen hat, ne?
Genau, dafür zum Beispiel. Oder dass halt Werbung von 7, 8, 9 Minuten, man heute, die verleitet dich dazu, auszumachen. Ja. Weil du gar keinen Bock hast, jetzt 8 Minuten stumm Werbung zu gucken, um dann danach das Format weiter zu gucken. Dann denkst du so, ja, dann rufe ich es mir doch irgendwo irgendwie ab.
Ja,
da wird das Fernsehen sich auf jeden Fall drauf einstellen werden müssen, weil sonst wird es, das ist wie Volksmusik, Reinhard. Wie soll denn die Volksmusik in 100 Jahren, also ja, es wird noch so ein paar weiß ich nicht, AfD-Olos geben, die irgendwie sich hinsetzen und Herzlein von den Wildecker Herzbuben hören und sich dabei einschleudern. Aber der Schlager vielleicht schon, der renoviert sich gerade so ein bisschen. Aber die klassische Volksmusik, so Leute in Lederhose, die Akkordeon spielen, wo soll denn bitte das Publikum bleiben, wenn die Generation Diabetes, die wir heute haben, weggestorben ist?
Gute Frage. Ich glaube auch da wird eine Generation nachwachsen, die das noch mag. Das ändert sich halt. So wie WDR 4. Ich weiß nicht, ob wir darüber mal gesprochen haben. Mein Vater hat früher ja immer WDR 4. WDR 4 gehört.
Jetzt auch.
Ja, ja, genau. Und jetzt, wenn du jetzt WDR 4 anmachst, merkst du so, die ganzen guten Sachen der 90er oder so. Also, ne, das hat sich halt geändert und wahrscheinlich ändert
sich. Ja, wo sich aber auch WDR 4 ähnlich von der Zeit von deinem Papa zu dir geändert hat. Also es war ja damals war es klassischer so Schlagerzeugs, ne? Und das ist ja jetzt gar nicht mehr. Das sind ja jetzt so Oldies.
Ja,
aber ganz nette Oldies, ne? Das kann man gut hören.
Also es passt sich dem Publikum an, ne? Also WDR 4 ist immer für die, weiß ich nicht, 40-Jährigen oder so.
Ja, auf dem Weg sind wir ja jetzt rein. Hier ist ja nicht mehr so weit weg.
Nein, ich bin Anfang, Ende 30. Noch ganz, ganz weit am Anfang davon. Ich bin
Anfang,
jung.
Anfang, Ende 30? Was ist denn Anfang, Ende 30?
Ja, man ist am Anfang von Ende 30.
Ja, so. Ja, bist du denn jetzt, Reini? 37, ne?
Nee, warte mal, was haben wir denn? Wir haben 2021, ich hatte noch nicht Geburtstag, dann bin ich 38? Ich glaube 38, oder?
Welcher Jahrgang bist du denn,
82.
Du dummes Schwein? Ja, dann bist du 38, wie meine Frau.
Guck mal.
Und Sonka ist auch 38.
Nee, ist ein Jahr jünger.
Ist hier wie so ein junges Huhn ins Haus geholt, ne?
Ja, das, genau.
So eine, die dich pflegt, wenn du alt bist.
Ja, genau.
Reini, die Scheiße mit 38 ist ja, also, besser, also, sagen wir noch 10, 15 gute Jahre und dann passiert ja auch nicht mehr viel. Dann hältst du nur noch den Stomabeutel hoch, pisst im Morsecode. Und weiß nicht, das Essen schmeckt nicht mehr. Also die letzten 20 Jahre sind nicht mehr so toll. Ich habe heute ein Bild von der zweitältesten Frau der Welt gesehen, die gerade Covid überlebt hat, Nonne André,
aber
117 Jahre alt, die in so einer Art Dauergebet gefangen ist. Hast du das gesehen, das Bild?
Nee, habe ich nicht gesehen, aber das ändert sich. Das ist auch nicht so schlimm, weil, ne, weiß ich nicht, heute oder vor 10 Jahren, also, ne, alt zu sein und nur noch vom Rechner hängen zu können, ist ein anderes, als in 20 Jahren alt zu sein und nur noch vom Rechner hängen zu können. Das klingt gar nicht so schlecht.
Weil die Spiele geiler sind,
ja,
oder?
Ja, genau,
was meinst
du kannst
du jetzt
halt zocken. ich wurde übrigens bei meinen Streams in der letzten Woche des Öfteren gefragt, wann wir denn mal wieder zusammen spielen. Da habe ich gesagt, der Bielendorfer ist im Urlaub. Der lässt sich die Sonne auf den Arsch scheinen, erst wenn er wieder zurück ist.
Du sollst nicht erzählen, ich wäre im Urlaub. Reinhard, das hier ist kein Urlaub, verdammt.
Nein,
das
natürlich.
Das ist Notwendigkeit.
Ja.
Es ist Notwendigkeit. Ja.
Der Ops,
aber
der,
ja,
der Mops
wir spielen sehr bald wieder zusammen. Du wolltest doch jetzt über dein Alter sprechen. Erzähl doch mal was vom Alter werden.
Ich wollte nicht, du hast das Alter-Thema rausgebracht. Ich komme mit meinem Alter gut zurecht.
Ich fürchte mich halt so ein bisschen vom Alter, weil ich immer denke, weißt du, irgendwie, ich habe da so ein bisschen. Ab 60, 65, 70, spätestens ab 70 ist nicht mehr geil.
Das glaube ich auch. Wobei die Medizin ja besser wird. Ich habe immer noch das Gefühl, mich, also, aber das geht ja wahrscheinlich allen so, ne, sich nicht so alt zu fühlen. Also, weiß ich nicht, als ich 14 war oder so, dachte ich, wenn ich irgendjemanden gesehen habe im Fernsehen, der die Einblendung darunter 20 Jahre alt, dachte ich so, boah, wow, das ist nur jemand, der ist richtig erwachsen, ne? Das ist so, dann irgendwie mit, also, man fühlt sich halt, also, ich fühle mich immer noch nicht erwachsen. Weißt du, ich bin Ende 30 und fühle mich immer noch nicht erwachsen, habe immer noch das Gefühl so, ja, Kind, Haus, stetiger Job
irgendwann
oder so.
Das
kann ich mal machen, wenn ich erwachsen bin, also wenn ich alt bin oder so. Und denke die ganze Zeit so, ja, Mist. Und plötzlich kommen mir Leute, die irgendwie so 18 sind, unglaublich jung vor, aber ich komme mir trotzdem nicht alt vor. Verstehst du, was ich meine?
Genau, ja, eigentlich, ich kann komplett nachvollziehen, was du meinst, weil der Geist offensichtlich mit dem Körper ja nicht mitaltert, ne? Und ich für meinen Teil empfinde das ganz genauso. Also wenn mich Leute, ja, guck mal, ich bin seit 20 Jahren in dem Alter, wo Leute mich siezen müssten. Und ich fühle mich jetzt noch unwohl, wenn Leute mich siezen.
Passiert ja auch das selten, ne? Also die absurd. Sehen sich, nö, also zum Siezen müsstest du eine Respektsperson sein. Und das passiert halt nicht, ne?
Rainer, wenn du das nächste Mal mit deinem nackten Schwanz meinen Siegelring küsst, ne, dann werde ich dich daran erinnern, an diese Frechheit, die du gerade wieder von dir gegeben hast, du kleiner Pässe.
Hallo, mich sprechen die jungen Leute mit Herr Professor an.
Ja, was wirklich ist absolut lächerlich ist. Weißt du, du siehst aus wie einer, der auf der Venus, weißt du, der auf der Venus bei so Live-Sex-Shows, so ein trauriger, fetter Typ, der bei der Venus bei Live-Sex-Shows, wenn sich Vivian Schmidt unten einen Kaktus reinschiebt, da mit so einem Superobjektiv vor der Bühne hockt und versucht, Bilder in ihren Geburtskanal zu machen. So siehst du aus, Reinhard. Auf jeden Fall nicht wie Herr Professor.
Ja, das ist ja auch falsch. Ich bin ja auch kein Professor, ich bin ja nur Lehrbeauftragter. Herr Doktor reicht
aber vollkommen. Immerhin Doktor. Du bist ein Doktor.
Nee, das
ich hoffe, deine Frau lässt sich auch Frau Doktor nennen. Das war früher sehr wichtig. In der Generation meiner Großeltern wurde man gleichzeitig Frau Doktor, wenn der Mann ein Arzt war.
Jetzt hat man so gemacht, ne? Das ist bei.
Mega gut.
Das ist bei uns nicht so. Das also, ich werde ja nicht mal so angesprochen, außer von meinen Studenten, aber die sind dann direkt bei Herr Professor, der hält eine Vorlesung, der muss Professor sein.
Ja, aber Reini, wann setzt denn das jetzt ein, dass wir uns so fühlen, wie wir sind? Oder ist das einfach immer so? Wacht mein Vater auch morgens auf und denkt so, Mann, ich bin 16, warum nehme ich alle ernst? Ich weiß noch,
dass es für mich ein total beklemmender
Moment war, als ich mit 19, 20 begriff, dass meine Eltern auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, weißt du?
Ja.
Also als mir klar wurde, dass meine Eltern von manchen Sachen auch einfach überhaupt keine Ahnung haben, nicht weil die doof sind oder so, sondern, oder dass ich Sachen besser kann als die, das war auch total seltsam für mich, das zu begreifen, weil du hast dein Leben lang deine Eltern als so, es gibt ein Problem, frage ich mal meine Eltern, die werden schon wissen, wie es ist, und dann wirst du älter und begreifst so, ja, die erstens wissen die auch nicht alles, zweitens machen die auch Fehler und zwar sogar teilweise ganz schön krasse und drittens, ist deine wahrgenommene Allwissenheit oder Unfehlbarkeit dieser Person pure Illusion, die existiert gar nicht.
Was, ja, fand ich, also das ging relativ schnell, also bei meinen Eltern, dass ich irgendwie halt bei vielen Sachen wusste oder gemerkt habe, dass ich mehr wusste oder andere Sachen wusste, weil meine Eltern zum Beispiel Technik war für die komplett fremd und weiß nicht, spätestens wenn man mit 12 oder 14 oder so dann den ersten Computer hatte, wusste man halt, dass man Sachen kann, die nicht konnten. Ne, also so Kleinigkeiten.
Ja gut, das hatte ich auch.
Genau,
ja,
das hattest du auch. Aber auch andere Sachen, ne, sowas wie, weiß ich nicht, Steuerversicherung, Miete zahlen, also das, was zum Erwachsenwerden dazu gehört. Ne? Da hat man halt immer seine Eltern gefragt. Und irgendwann kam man genau an den Punkt, wo man gemerkt hat, so okay, das wissen die auch nicht oder man weiß selber mehr. Was ich immer wieder, also was mir gelegentlich immer wieder in die Gedanken springt, was ich komisch finde und wo ich unglaublichen Respekt vor meinen Eltern immer wieder habe, ist, wenn ich überlege, was die in dem Alter, in dem ich jetzt bin, schon also geleistet haben, beziehungsweise was die zu der Zeit schon alles gestemmt haben. Ne, also wenn ich jetzt überlege, okay, ich bin Ende 30, da hatten meine Eltern schon irgendwie 3/4 Kinder. Und haben irgendwie.
Ja, und die haben 4 Kinder am Kacken gehalten.
Genau, 4 Kinder irgendwie, ne? genau am Kacken gehalten. Und wenn ich dann auch, also ich bin immer wieder überrascht oder ich habe immer wieder einen riesen Respekt.
Ich würde dir noch nicht mal einen Kaktus anvertrauen, Ralf. Also sagen wir mal ehrlich.
Der Kater lebt immer noch. Ich habe einen riesen Respekt vor meinen Eltern, wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, mit wie wenig Geld die teilweise zurechtkommen mussten und uns das als Kinder trotzdem nie aufgefallen ist. Ne, also jetzt im Nachhinein fallen mir halt natürlich so Sachen auf, wo meine Eltern dann irgendwie mal gesagt haben, so, nee, das brauchen wir nicht oder das geht nicht. Oder wo mir jetzt auffällt, worauf meine Eltern verzichtet haben, damit wir nicht verzichten mussten. Ne, also das finde ich halt im Nachhinein sehr, sehr krass. Das irgendwie.
Ja, ist ja auch beachtlich.
Ne? Ja, das, ich war mit meinen Eltern ja, wenn wir Urlaub gemacht haben, damals waren wir ja im Sauerland, da habe ich ja schon häufiger erzählt, in Föckinghausen. Mhm. Und dann war das immer so, dass wir halt, dass es in diesen zwei Wochen Freizeit immer einen Tag gab, wo man halt, wo es den Ausflug nach Fort Fun gab. Ne? Wo man halt nach Fort Fun gefahren ist.
Der Fort Fun-Ausflug.
Genau, der Fort Fun-Ausflug. Und dass wir da damals immer halt zu zweit mit meinem Vater halt hingefahren sind. Meine Mutter mal gesagt hat, nee, der Rudi hat daran viel mehr Spaß, geht mal mit dem. Ne? Und mir erst im Nachhinein bewusst geworden ist, dass es einfach finanziell nicht möglich gewesen wäre, dass beide mitgehen.
Ne? Krass, ja.
Also das.
Ja, diese Opferbereitschaft deiner Eltern oder dieses aus einer schwachen Ausgangslage das Beste für die Kinder zu machen, das ist ja schon was sehr Respektables. Das ist was viele Menschen dann wiederum nicht so gut hinkriegen.
Ja, das ist halt vor allem immer ein Punkt, wo ich mir jetzt so denke, die Probleme, die ich in meinem heutigen Leben so habe, ne, was ich als Problem erachte, und dann überlege, mit was für Problemen sich meine Eltern in dem Alter halt rumgeschlagen haben. Ne, da denke ich immer so, okay, ich habe keine Probleme, mir geht's gut.
Vielleicht ist das so, vielleicht hat das aber auch immer was damit zu tun, man wächst an seinen Aufgaben.
Ja, also
meine
klar.
Großeltern haben beide den Krieg überlebt, so. Meine Oma hat immer von Hungerwintern und so erzählt und die sind danach trotzdem, also die waren jetzt beide weder glühende Nazis noch waren die Widerständler, die sind halt leider so, die waren halt, meine Oma war 16, 17, mein Opa war irgendwie Anfang 20. Aber die haben diese Zeit überlebt und sind trotzdem glückliche, ausgeglichene Menschen geworden, so, die irgendwie ein schönes Leben für ihren Sohn gehabt haben, ja. Und ein kleines Häuschen und weißt du, also die haben so schreckliche Sachen erlebt, wo du ja denkst, daran könnte man zerbrechen oder daran könnte man zerschellen. Und das erst recht gilt das für Menschen, zum Beispiel den Holocaust überlebt haben als Betroffene. Also es gibt von Viktor Frankl die Logo-Psychologie, deren Gedanke darauf basiert, man kann mit allem im Leben oder mit jeder Herausforderung, egal wie fürchterlich das ist, also das ist jetzt sehr runtergebrochen, sehr einfach, zum Beispiel auch mit einer Haft in einem KZ kann man umgehen lernen, wenn man es schafft, eine Sinnhaftigkeit darin zu entdecken, also eine Logotherapie, also eine Logik dahinter zu entdecken. Und vielleicht ist das, was den glücklichen vom unglücklichen Menschen trennt, dass man es schafft, selbst die schlimmsten Dinge in seinem Leben irgendwie zu attribuieren, dass sie für irgendwas gut waren zum Beispiel. Oder auch, dass deine Eltern jetzt, das ist ja nichts Schlimmes, aber dass dieses Verzichten, dass sie halt viel mehr ein Augenmerk darauf gelegt haben, deine Mutter hat dann verzichtet in dem Moment und war traurig, war aber auch glücklich zu sehen, wie euch das glücklich gemacht hat. So, ne?
Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als Sinnlosigkeit zu erkennen. Also ich glaube, das ist so mit die schlimmste Strafe von allem, wenn du irgendwie das Gefühl hast, das, was du tust, also das ist ja auch das, was viele Menschen in ihrem Leben suchen, der Sinnsuche. Wenn du merkst, dass das, was du tust, sinnlos ist, das finde ich, glaube ich, schlimm. Und ich glaube, das ist auch was Leid schwerer erträglich macht. Also solange man noch einen Sinn
sieht. Sinnlosigkeit ist, glaube ich, ganz. Aber die Frage ist natürlich, wie du diesen Sinn bewertest. Sag mal, du arbeitest im Supermarkt. Du arbeitest im Supermarkt und räumst 10 Stunden am Tag halt Regale ein und etikettierst Sachen und kassierst. Ne? Das ist so, sag ich mal, roundabout das, was deine Kernaufgaben sind. Ne? Mhm. Dann gibt es ja zwei Herangehensweisen, wie du da rangehen kannst. Du kannst auf der einen Seite sagen, ja, ich bin ein wichtiger Teil des Einzelhandels, ich bin ein wichtiger Teil dieses Markts, ich bin Angestellter hier und ich gebe mein Bestes, damit dieser Supermarkt funktioniert. Oder du denkst, ja, ich bin ein kleines Rad im Getriebe eines Multimilliardenkonzerns, der sich einen Scheißdreck für mich interessiert. Und wenn ich hier morgen nicht kassiere, kassiert jemand anders.
Und das ist dann die Frage,
ob beide Perspektiven sind wahr, ne?
Ja, aber das ist dann auch die, also in dem Fall die Frage, ob du deinen Sinn, also deine Sinnhaftigkeit aus deinem Job ziehst. Ne? Also ob dein Job das Sinnstiftende ist. Also es kann ja auch sein, dass du irgendwie deinen 8-Stunden-Job, ne, deinen 9-to-5-Job runterreißt, an dem du wenig Freude empfindest, was ätzend ist, weil es halt viel Zeit deines Lebens ist, aber den Sinn deines Lebens oder deine Befriedigung daraus ziehst, dass du danach irgendwie nach Hause gehst und dich dort um deine Kinder kümmerst oder um, deinen Hund oder dass du irgendwie malst, schreibst oder sonst irgendwas machst. Also irgendwas, wo du deinen Sinn drin siehst. Ich glaube, solange du das hast, geht das. Wenn du den nicht hast, dann ist es vollkommen egal, was für einen Job du hast, wie erfolgreich du bist. Ich glaube, dieses Sinnhafte, also dass jemand einen Sinn in seinem Leben sieht, ist so das Essentielle, was man braucht, um in irgendeiner Form auch nur ansatzweise glücklich zu werden. Wenn du das nicht hast, dann ist, glaube ich, alles andere drumherum vollkommen egal.
Glaube ich auch, aber wie bekommt man das, Reini?
Ja, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Es ist schwierig und ich glaube, das ist auch so mit eins der größten Probleme, die jeder mit sich selbst ausmachen muss. Und es ist schlimm, also ich glaube, es kann schlimm werden, wenn du anfängst, darüber nachzudenken. Also es gibt so die Möglichkeit, und ich glaube, in dem Stadium sind sehr, sehr viele Menschen halt ihr Leben vor sich hinzuleben, so ne, den 9-to-5-Job runterzureißen und ne, man weiß nicht, man macht halt die Ausbildung, weil man die halt macht, man sucht danach einen Job, weil man das halt so macht. Man studiert das, ja, weil das halt alle so machen und so. Aber wenn du irgendwann an dem Punkt bist, wo du wirklich anfängst, darüber nachzudenken, warum du das alles machst und darauf keine Antwort hast, da wird es schwierig, denke ich. Und da musst du aufpassen und gucken, dass du irgendwie einen Sinn findest für dich. Und wenn du merkst, dass alles, was du tust, gefühlt sinnlos ist, dann sieh zu, dass du was anderes machst. Also.
Ja, total. Ja. Aber das ist. Ja, wie schwierig. Erkennt man das? Und man gerät ja, kaum jemand von uns hat den Luxus, den wir beide jetzt zum Beispiel ja genießen, Geld mit etwas zu verdienen, an dem wir großen Genuss haben. Für dich war es ja auch eine schwere Geburt teilweise. Du hast auch schon Jobs in den letzten 10 Jahren gehabt, die du gehasst hast.
Ja, reichlich.
Ausschließlich.
Nein, ausschließlich Jobs, die du nicht sagen.
Aber viel, die du gehasst hast. Und trotzdem wurde dich in gewisser Weise nicht reingedrängt, sondern selber geistig reingedrängt hast, in dem Glauben, du müsstest das tun, um ein von mir aus effizienter Teil der Gesellschaft zu sein. Und wenn du das dann mal hochrechnest, du arbeitest 40 Stunden die Woche, 160 Stunden im Monat, im Jahr also 1920 Stunden Arbeit im Jahr, ja, deines Lebens, 1920 Stunden im Jahr deines Lebens, also über 100, ja nicht 100, aber du weißt, was ich meine. Das ist schon ein krasser Gedanke. Ne?
Ja.
Also, dass das.
Aber ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach, das nicht so zu empfinden oder nicht zu tun, weil das ist halt, also ne, so den Job, die ordentliche Ausbildung zu machen, den ordentlichen Job zu finden und so weiter, ist halt irgendwie das Gefühl von Sicherheit. Ne? Dass man glaubt, dann ist man sicher, wobei das, glaube ich, auch eine trügerische Sicherheit sein kann. Aber zumindest die man so gelernt hat, was Sicherheit ist, und irgendwie einen anderen Weg zu gehen, der einen vielleicht glücklicher macht, ist halt potenziell erstmal unsicherer. Und das hat nicht mal was mit sich trauen zu tun, sondern das kann auch richtig in die Hose gehen. Ne? Also du kannst ja auch sagen so, nee, ich mache jetzt das, worauf ich Bock habe, was mir Spaß macht. Und dann merkst du, würdest du gerne machen, geht aber nicht. Ist halt nicht, also funktioniert nicht. Das ist halt auch ein Problem. Also das ist halt auch schwierig.
Naja. Ja, also die meisten Menschen ja darauf nicht vorbereitet sind. Ich meine, es gibt im Fernsehen eigene Formate, die sich nur damit beschäftigen, Leuten dabei zuzuschauen, wie sie unvorbereitet scheitern.
Ja.
Also ich meine, dieses ganze Goodbye-Deutschland-Scheiß besteht ja zu 90% aus Leuten, die sagen, ja, ich werde jetzt Produzent von Husky-Fellen in Alaska. Ich kann aber kein Englisch, ich war noch nie in Alaska und ich mag auch keine Kälte. Und dann fahren die dahin, stellen fest, dass sie also Rentiere, Huskies werden, glaube ich, nicht als Fell, aber weißt du, so völlig Shit. Also wo du so einfach denkst, so, seid ihr eigentlich blöd oder was? Warum macht ihr das? Ja, ich mache ein Café in Mallorca auf. Warum? Weil gibt doch kein Café in Mallorca. Ne? Gibt erst 7 Millionen. Was ist denn euer Konzept? Ja, wir servieren Latte Macchiato und Kuchen. Denkst du, wow, da haben sie drauf gewartet in Mallorca. Da sagen sie bestimmt, sind das nicht die, die Latte Macchiato und Kuchen haben? Verstehst du? Also dieses ich bewundere Leute, die so unvoreingenommen Wahnsinn betreiben und dann vielleicht sogar noch Glück haben. Auf der anderen Seite bewundere ich aber auch Menschen wie Elon Musk oder so, die schaffen, so Visionen aufzubauen. Also zum Beispiel das, was Elon Musk macht, ob man den jetzt mag oder nicht. Ich glaube, das ist privat ein schrecklicher Mensch. Ich habe mal die Biografie von dem gelesen, die unautorisierte Biografie, wo du so denkst, so, wie der mit Frauen und Partnerinnen und Menschen umgegangen ist, schon creepy gruselig. Aber so dieses... Stell dir mal vor, was so ein Elon Musk oder dieser Virgin-Chef Richard Branson oder von mir aus ein Bill Gates oder so diese Visionäre Jobs, was das bedeutet, so ein Unternehmen so einer Größe aufzubauen, was das bedeutet an Lebens, also dich einbringen, Lebenszeit opfern, Teil deines Lebens nur dafür leben, für diese Vision.
Ja,
weil auch ein Elon Musk oder ein Bill Gates oder was auch immer, niemand hat ja mit den Milliarden begonnen, sondern die haben alle mit irgendeiner Idee begonnen, die sie so verfolgt haben, dass sie nachher riesengroß geworden sind.
Ja, die,
Musk, finde ich, stößt nochmal raus, weil er das gleich mehrmals gemacht
die
hat.
Die sind tatsächlich nicht mit Milliarden geboren worden, aber die sind auch nicht arm gestartet. Ne? Also das muss man, also das sind nicht die vom Tellerwäscher zum Millionär.
Ja, weil also bei Steve Jobs weiß ich jetzt nur, dass der als Einzelkind ohne seinen Vater gekannt zu haben aufgewachsen ist und dass der aus relativ normalen oder sogar weniger wohlhabenden Verhältnissen kam. Aber das ist ja jetzt auch, ja, kein, also die, also es, ich meine damit einfach nur diesen Willen zu haben, sowas, ich finde das sogar bei der Höhle der Löwen, auch wenn es dann um irgendwelche Leute geht, die irgendwelche Kräutermischungen vorstellen, dann plötzlich Millionäre damit werden, beachtlich, dass es diese Menschen gibt, die so eine Vision von irgendwas haben, die einfach beachtlich verfolgen.
Ja, ich glaube, da sind wir genau bei dem Punkt, wenn du irgendwann, so wie diese Menschen, so unglaublich viel Geld hast, dass du dein Leben lang nicht mehr pleite wärst, du kannst dich genauso gut auf die Couch hauen und einfach Netflix durchgucken, ne, oder Pornhub oder wo auch immer du Bock drauf hast, dann bist du ganz, ganz schnell bei diesem Ding mit Sinn. Ne? Also warum? Was willst du tun? Und dann fängst halt an, so, ne, dann hast du die Möglichkeit, solche Visionen aufzubauen.
Und ich weiß, dass dieser Notch zum Beispiel, der Minecraft gegründet hat, der hat ja, hat sich, glaube ich, weiß hier, der Minecraft-Erfinder, ne? Der hat das ja, glaube ich, sogar alleine programmiert am Anfang. Sagt ihr das was? Notch? Ja, ne? Der Typ mit dem Hut. Egal, halt ein Markus Persson oder so heißt das, irgendwie ein schwedischer, norwegischer Entwickler.
Ja.
Ich weiß nicht genau, woher er kommt. Scheißegal. Jedenfalls ein klassischer Nerd eigentlich. Einfach ein klassischer Nerd. Schwede, der in seinem Keller halt einfach ein Videospiel entwickelt hat, das dann so eskaliert ist, wie er es sich niemals auch nur annähernd vorstellen könnte. Computer-Lego hatte er entwickelt. Er hat ja nichts anderes gemacht, als die Idee zu verschmelzen zwischen Feenland und Lego und das als Videospiel. Und dieses Explodieren dieser Idee hat den ja auch irgendwann überfordert. Damit hat er ja nie gerechnet. Und da hat er, glaube ich, das, ich weiß die Summe nicht, aber der hat das für Milliarden an Microsoft verkauft. Also nicht Millionen, sondern Milliarden. Also einen unfassbaren Betrag für Minecraft bekommen und hat sich dann in Los Angeles die größte Villa, die es dort gibt, gekauft. Und ich meine, wir sprechen von Los Angeles. Dementsprechend, dort gibt es große Villen. Und wenn du von denen allen die größte hast, ich glaube, seine hat 80 Millionen oder 100 Millionen gekostet, ein Gebäude. Und dann haben sie einmal so eine Heimführung gemacht bei ihm, sind durch sein Wohnzimmer gelaufen. Der Typ, also erstmal war er natürlich ein mega Nerd, dementsprechend hat er auch alles zu Hause, was du dir nur vorstellen kannst, also alles an Technik, ein eigenes Kino. Der hatte in seinem Wohnzimmer eine Wand, die nur aus M&Ms bestand, wie bei Richie Rich Reinhardt. Der hatte 10 Meter, kein Scheiß, Plexiglasröhren mit einfarbigen M&Ms an der Wand.
Hätten wir das Geld, hätten wir einen McDonald's im Keller.
Oh ja, das also, Richie Rich Ding. So.
Ja,
ein McDonald's und dann mittags mit Claudia Schiffer trainieren und dann in mein eigenes McDonald's gehen.
Ja, das,
aber worauf ich hinaus wollte, er hat das gemacht, hat es gekauft, hat einen abstrusen Lebensstil an den Tag gelegt und selbst der hatte nicht gereicht, um die Kohle auszugeben, die er bekommen hat für Minecraft und ist depressiv geworden, hat sich fast das Leben genommen.
Ja, 1,3 Milliarden US-Dollar Privatvermögen. Krass, ne?
Für ein Videospiel. Ja.
Der ist aber auch, wie es hier sieht, so politische Äußerungen hier und da ein bisschen durchgetickt. 2017 musste sich Pearson zu einer Reihe von Tweets erklären, in denen er Pizzagate-Verschwörungstheorien unterstützte.
Okay, ja. Ja, gut, aber wenn du sehr reich bist, kannst du auch verrückt sein. Ich meine nur, weißt du, auch das ist nicht der Schlüssel zum Glück, Rainer. Nein, auch 1,3 Millionen und deine eigene M&Ms waren nicht der Schlüssel zum Glück. Wahrscheinlich waren deine Eltern, die auf die Karte für deine Mama für Ford Fun verzichten mussten, glücklichere Menschen als der Typ, der ein Kino in seinem, weiß ich nicht, ein Kino größer als das Kino in Ludwigshafen in seinem Wohnzimmer hat.
Also ich glaube meine Eltern waren generell mit ihrem Leben sehr glücklich und zufrieden. Also zumindest erschienen meine Eltern mir immer sehr glücklich und weiß ich nicht. Also meine Mutter hat mir kurz bevor sie gestorben ist noch sowas gesagt wie, ne, spar dir nicht zu viel auf, mach alles, solange du das noch kannst. Weil sie wäre, glaube ich, auch noch gerne ein bisschen mehr rumgereist und so und hätte vielleicht hier und da noch gerne was gesehen. Aber insgesamt waren meine Eltern, glaube ich, sehr glücklich mit ihrem Leben. Also ich meine,
was Schöneres kann man doch gar nicht sagen, ja, oder? Ich mein, also das ist doch wunderschön.
Meine Mutti hat sich halt über Kleinigkeiten einen Ass abgefreut. Ne? Also ich weiß noch, als ich meine Schwiegermutter mal besuchen war, so als meine Mutter halt schon relativ krank war und so, habe ich der aus dem hohen Norden ein Stück geräucherten Aal mitgebracht und meine Mutter hat sich darüber, also ja, weil ich wusste, meine Mutter isst das gerne und bei meiner Schwiegermutter direkt um die Ecke ist eine Aalräucherei und da bin ich auf dem Rückweg halt auch kurz vorbeigefahren und habe meiner Mutti so ein Stück frisch geräucherten Aal mitgebracht und die hat sich darüber gefreut, als ob ich einen Goldbarren auf den Tisch gelegt hätte. Also,
ach, das ist,
ne?
Ja, süß.
Ja, das war halt nett.
Hast du mal selber geräucherten Aal probiert?
Ich hasse.
Deine Mutter hatte keinen Geschmack, das ist das Schlimmste. Als wenn du alten Fisch in Butter drücken würdest und dir denkst, boah, ich habe einmal in meinem Leben Aal gegessen, das ist wirklich so, ja, evil, Alter.
Aber meine Eltern haben eh so, also das Lieblingsessen meines Vaters war Leber. Das so, ja. Oder Heilbutt.
Eine Innereienfamilie.
So fetten Fisch und so war über. Mein Lieblingsessen als Kind war der Big Mac. Das war das, was ich am liebsten.
Der Big Mac, der gute alte Big Mac. Eine klassische Ansage. Ein schöner Big Mac aus dem eigenen McDonald's im Keller. Der ist am allerleckersten.
Fände ich auch super.
Also Aal ist auf jeden Fall schlimm. Weißt du, was viele Menschen, wir sind ja unter anderem auch ein Aquarien- und Fischerei-Podcast. Was viele
Wir haben eine
große Angel-Community.
Ich habe deine Vorliebe nicht vergessen.
Ein sehr interessantes Tier, Reinhard. Das ist ein sehr interessantes Tier, über das viele Menschen sehr wenig wissen. Soll ich dir mal ein paar Einzelheiten über den Aal aufzählen?
Ja, bitte.
Die ich jetzt einfach so memoriere. Ich gucke nicht im Internet.
Ja, bitte.
Aber der Aal kann bis zu 100 Jahre alt werden. Der Aal schwimmt. Ja, die Aale schwimmen ja ähnlich wie die Lachse, was viele auch nicht wissen, aufs offene Meer hinaus und kehren dann zurück in ihre Heimatflüsse, um dort zu laichen, beziehungsweise in ihre Gebiete. Aale gehören zu den wenigen Fischen, die auch an Land zumindest eine gewisse Zeit laufen und sich bewegen können. Die sind also, ich glaube, sie sind nicht in der Lage zu atmen, so wie Lungenfische, sondern sie können einfach sehr lange mit dem im Blut gespeicherten Sauerstoff überleben. Aale sind extrem wandlungsfähig, können sehr, 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 sehr alt werden und Aale zu essen ist auch aus der Hinsicht relativ verwerflich, weil sie mittlerweile extrem bedroht sind. Aber deiner Mama wollen wir das mal gönnen. Schön Aal.
Ja, das ist ja jetzt auch nicht mehr. So.
Ja, aber zu, oh Gott, Reinhard.
Ja, mein Gott, ja.
Ja, der Aal hat sich erledigt. Ja. Aber einfach auch mal für dich ein paar zoologische Details, wenn du auch noch andere Tiere hast, zu denen ich was sagen soll, Reinhard, ich bin immer für dich da.
Das ist sehr schön. Vielen Dank.
Hast du ein Tier, über das ich irgendwas erzählen soll? Okapi,
nee,
oder?
Nee,
keins,
nicht.
Wo du jetzt sagst, da wollte ich schon immer mal was wissen. Also nicht, dass du jetzt eben mal, weiß ich nicht, hast du im Fernsehen eine Paderkatze gesehen, hast gedacht, jetzt wüsste ich aber gerne mehr darüber.
Du kannst gerne in der nächsten Folge wieder klugscheißen. Ich wollte mich an dieser Stelle noch bedanken für ein Hörergeschenk, das ich dir noch zukommen lassen muss. Das war heute bei mir in der Post. Und zwar unser Logo, 3D gedruckt, in zwei Farben. Sehr geil.
Wie geil ist das denn? Vielen Dank.
Von Dagoon.
Auch schön groß, auch mindestens 1,50 Meter, weil sonst kann ich damit nichts anfangen.
Ja, wenn du einen 3D-Drucker hast, der entsprechend groß ist, kannst du dir selber ausdrucken. Er hat uns jeweils eine Version ausgedruckt. Ich schicke dir deine noch zu. Wenn die sich jemand auch ausdrucken möchte, so ein schöner Alliteration am Arsch-Aufsteller vom Logo, gibt es im Thingiverse, also online, die 3D-Druckvorlage dafür.
Ach, Reini, wie heißt denn der junge Mann, damit wir uns nochmal persönlich bedanken können?
Habe ich gerade gesagt, als Pseudonym Dagoon. Den richtigen Namen sage ich dir mal so, wenn wir nicht gerade aufnehmen.
Dankeschön, lieber Herr Dagoon, da freuen wir uns sehr. Danke, Herr Dagoon.
Nein, es ist wirklich ein schönes Reini, Teil.
Ach, Reini, das war wieder eine schöne Folge Alliteration am Arsch. Wir haben wirklich alles von der wichtigen Zoologie der Aale bis zu selbstmörderischen Fußballerfrauen und auch der Aalleidenschaft deiner Mutter plus nochmal, was haben wir heute alles abgedeckt, Reini?
Mein ja, Gott. Alles.
War gibt alles es noch dabei. Was du besprechen möchtest?
Ich muss gerade mal kurz in meine Aufzeichnung gucken. Will ich noch irgendwas besprechen? Meine Mikrowelle ist kaputt gegangen. Meine Mikrowelle ist kaputt gegangen und ich muss morgens jetzt meinen Kaffee, also ne, die Milch muss ich für meinen Kaffee heiß machen im Milchaufschäumer, wie ein Tier.
Ja. Wie ein, du machst dir deine Milch für den Kaffee in der Mikrowelle warm?
Ja, natürlich. So, ne,
warum
so,
machst du dir Milch überhaupt in der Mikrowelle warm?
Weil ich meinen, also meinen Kaffee mache ich morgens mit einem kleinen Mokka-Kännchen und ich trinke meinen Kaffee immer mit exakt 230 Milliliter Milch, fettarme Milch, auf eine Mokka-Kanne und das lohnt sich halt nicht im Topf heiß zu machen, deshalb stelle ich es in die Mikrowelle. Und da meine Mikrowelle jetzt kaputt ist, muss ich den Milchaufschäumer aus dem Schrank kramen, der sonst nur für Besuch rausgekramt wird, wenn man einen, wenn man einen Latte Macchiato oder so anbieten möchte oder für unseren Plan B, wir wandern aus auf Malle und machen da einen Kaffee auf. Auf jeden Fall.
Oh, auch schön. Latte, ja. Macchiato und Kuchen.
Genau.
Wir haben ja eben, das ist ja abartig, was dir zugemutet wird, Reinhard. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, was die Generationen vor uns leiden mussten. Wenn die gewusst hätten, dass du jetzt mit einem Milchaufschäumer selber deine Milch wach machen musst. Ja, ne, da hätten deine Großeltern im Bombenkeller gesagt, dieser arme Junge, dieses Schicksal wollen wir
schlimm,
nicht teilen.
Ne? Das ist schlimm. So, er schießt mich lieber direkt. sonst so. Apropos Kaffee und Kuchen, du hast mir heute dieses geile Bild geschickt. Ihr wart ja spazieren, sind beim Bäcker vorbeigekommen von den Quadnuts. Quadratische Quadnuts, Donuts.
Da gab's hier an der Ostsee gibt es quadratische Donuts. Ich weiß nicht, ob entweder hat der Bäcker einfach irgendwie ein bisschen hart Dioptrien oder einen an der Klatsche. Ich kann den Mehrwert von quadratischen Donuts, die Quadnuts heißen, nicht nachvollziehen. Wahrscheinlich
nicht,
ist der reine Werbeeffekt.
Man kann sie trotzdem noch auf einer Stange stapeln, was sehr praktisch ist, und sie rollen nicht weg. Finde ich gut.
Und man kann sie besser in die Kiste tun.
Richtig. So, nee, ich habe sonst nichts mehr. ich glaube, wir können zum Ende kommen. Es war schön, dich mal wieder zu hören. Es ist schön zu wissen, dass du weit weg bist, also weiter als sonst.
Aber ich kehre zurück, Reinhard, in unseren Stream. Und dann werden wir zusammen Valheim spielen, ne?
Nee, wir sollten erstmal
The Forest.
Nein, habe ich nicht, weil ich nicht noch ein Spiel anfange. Ich will The Forest weiterspielen.
Oh, ja, dann spielen wir The Forest weiter, Reinhard. Das machen wir ja.
Du hast es ja nicht mitverfolgt, aber ein paar nette Leute in meinem Stream. Ich habe Cyberpunk ja gestreamt die Woche. Das werde ich auch morgen weitermachen. Sehr gut. Story macht Spaß. Und WoW. Ich habe bei WoW versucht, mal hier und da Dungeons durchzuspielen, also verschiedene Instanzen. Und ich habe jedes Mal, bin ich gescheitert wie sonst was. Und der Chat hat mittlerweile schon gesagt, ach, guck mal, Reinhard wird wieder als Maskottchen mitgenommen. Das ist ein bisschen demütigend.
Du bist also eigentlich nur ein Hinkefuß für die Gruppe, ne?
Sie so ein bisschen, ja, so ein bisschen. Aber das ändert sich jetzt, oh, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt. Ich bin wieder so weit, dass ich mir Custom Interfaces für WoW installiere. Ja, so weit ist es gekommen.
Ist das eine Erleichterung oder dient das einfach, dass du mehr spielen kannst?
Nee, das ist eine Erleichterung. Also ich habe versucht, meiner Rolle als Heiler nachzukommen. Leider ist die Gruppe immer wieder verreckt, weil ich das nicht gut gemacht habe. Und ich habe mir jetzt ein Add-on installiert, das nennt sich Healbot. Damit habe ich eine bessere Übersicht über die Gruppe und kann meine Heilzauber besser verteilen. Ja, ich merke selbst, ich klinge wie ein fetter Nerd ohne Freundin, aber ich bin verheiratet und wohne in einem Turm.
Und du hast einen großen Aal in der Hose rein.
Ja, richtig. So.
Wollen wir noch Musik empfehlen?
Ja, das können wir sehr gerne machen. Ich wollte schon lange empfehlen und letztens hat sich auch schon jemand beschwert, dass es nicht auf der Liste ist. Wobei ich mir gar nicht so sicher bin, es müsste eigentlich auf der Liste sein. The Internet is for Porn.
Reini, das ist auf jeden Fall auf der
Liste. Das ist auf jeden Fall auf der Liste, oder?
Das hast du mindestens schon 1000 Mal draufgepackt, nur weil irgendjemand mit Dioptrien meint, dir sowas schreiben zu müssen. Lass dich nicht manipulieren von diesen bösen Menschen. Hast du noch einen anderen Wunsch? Ich schlage vor, diesmal Weezer, die Band meiner Jugend, mit dem wunderschönen Song Say It Ain't So, den ich damals immer mit geschlossenen Augen und Händen auf dem Rücken im Scheinwerferlicht im Soundgarden getanzt habe. Und um 12 Uhr lief dann immer noch Island in the Sun. Hip, hip, dum, 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 hip, hip. Ach, wie schön. Ich habe heute schon überlegt, kennst du das noch, Island in the Sun?
Welches? Du hakst gerade ein bisschen.
Some island in the sun.
Oh Gott, jetzt klingt es so, als ob gerade eine Katze erschossen wird.
Und ja, dann kommt immer dieses and feels so fine. Und dann hip, hip, Kennst du das noch, dieses Hip-Hip?
Ja, kenne ich.
Jedenfalls habe ich überlegt, es wäre ein lustiges Partner-Tattoo, wenn ich auf meiner auf meinem Daumenballen Hip stehen hätte und meine Frau hätte Hip stehen. Und immer wenn wir unsere Hände zusammenlegen, würde dort Hip-Hip stehen. Ja, sie fand es auch nicht so gut. Okay, ja, dann machen wir das halt nicht.
Und wenn ihr in den Spiegel guckt und Hände haltet, steht da Pipi. Sehr schön. Ja, nicht so eine gute Idee. Ich hätte super gerne einen Klassiker der guten Band Rage Against the Machine mit Renegades of Funk.
Ach, Reini, du wieder. Der einzige Song von Rage Against the Machine, den ich nicht so gerne mag. Ach. Aber ausnahmsweise packe ich ihn mit auf die Liste,
ja, weil du gut bist
und weil ich dich so lieb habe. Dann komm gut zu liegen, reib dir schön den Aal ein und lass dir gut gehen. Wir sehen uns ganz bald im Wald wieder und in Real bestimmt auch ganz bald. Ihr Süßen da draußen, danke, dass ihr uns wieder zugehört habt. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Schreibt uns, was ihr von der heutigen Folge haltet. Schreibt uns, was ihr über Privat- und Boulevardmedien denkt. Schreibt uns, wenn ihr den Pinkshot von Larry Flynn sehen wollt, dann stellt Rainer den zu Hause für euch nach. Und wir wünschen euch allen eine wunderschöne, geruhsame und entspannte Lockdown-Woche. Tschüss, und Reini und Basti sind raus.
Das hast du sehr schön gesagt. Ich freue mich schon drauf, dich demnächst wieder in einer Stewardess-Uniform zu sehen, wie du Menschen zerhackst. Bis dann.
Tschüss.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.
Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird unterstützt von Koro. Koro ist Europas Nummer 1 für den Versand haltbarer Lebensmittel. Bei Koro Nochmal.
Macht es eigentlich Sinn, wenn ich einmal hier in die Hände klatsche oder so, damit die Aufnahmen simultan sind?
Das kannst du mal machen, wenn du möchtest.
Okay.
Und nochmal. Und nochmal. Und dabei musst du jetzt springen und dann die Beine auseinander.
Ach,
und nochmal.
Fick dich doch, du Wichser.
Okay. So. Dann mach ich nochmal. Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird unterstützt von Koro, Europas Nummer 1 für den Versand haltbarer Lebensmittel. Bei Koro findet ihr viele nachhaltig produzierte Lebensmittel, die nach Möglichkeit in Großpackungen angeboten werden, damit Verpackungsmüll eingespart wird. Ist aber prinzipiell kein Problem, denn in erster Linie sind das wirklich lang haltbare Lebensmittel, so wie Linsen oder weiß nicht, alles was man macht. Scheiße.
Mein Gott, bist du Kacke.
Ja, das machen wir direkt nochmal. Warte mal.
Ja, und ich wieder One-Taker. Unfassbar.